Natalie hat Geburtstag, das müssen wir natürlich feiern. Außerdem war es auch sonst eine ganz spannende TV-Woche, weil neben Big Brother auch bei RTL ganz viele neue Sachen angelaufen sind am Nachmittag. Ich habe es mir aus Gründen angeschaut, das werden wir auch besprechen. Habe ich noch was vergessen? Was machen wir noch?
Ja, wir besprechen noch die Netflix-Doku Cheer und wir reden über die allerletzte Staffel BoJack Horseman.
Da gibt es einiges zu erzählen. Außerdem spielen wir eine Runde What's Wrong und wir reden über die Oscars. Das alles jetzt bei Fernsehen für alle. TV for everyone, we really love TV. Primetime, daytime series, even reality. It's TV for everyone, TV for everyone. Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag, zum Geburtstag, zum Geburtstag viel Glück.
So. Oh mein Gott, ja, das war sehr gut.
Es geht ein bisschen in die Richtung Alexander Klavs, DSDS mit geschlossenen Augen, aber du freust dich, das ist die Hauptsache.
Ja, vielen, vielen Dank.
Klingt ja super euphorisch. gut, ne, vielen Dank. Ja, okay. Ja, also nochmal in aller Form, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Du hast heute am Freitag Geburtstag, wenn dieser Podcast also erscheint.
Genau, ja, vielen Dank. Ich freue mich, an diesem Special-Tag dabei zu sein.
Ja, sehr gerne. Du bist ja die Zweite, die jetzt innerhalb von 2 Wochen Geburtstag hat und auch hier sogar feiert im Podcast. Also unglaublich. Aber wir befinden uns ja zum Zeitpunkt der Aufnahme noch am Donnerstag, zwar wie bei Adi. Also ich wünsche dir sozusagen alles Gute, aber jetzt im Vorhinein quasi. Also eigentlich bringt das alles Unglück, aber ich mach's trotzdem.
Ja, der Podcast kann jetzt auch nur gut werden.
Ich hoffe es sehr, dass das alles für dich im kommenden Jahr gut wird, dass du uns auch erhalten bleibst. Du hast ja viele Angebote von verfeindeten Podcasts, dass du da mal vorbeischaust. Aber ich hoffe, du bleibst bei uns.
Ja, ich bleibe dir treu.
Okay, das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Oh, jetzt ist mir peinlich jetzt gerade. Jetzt bekomme ich hier einen Anruf. Hörst du es? Ich bekomme hier einen Anruf. Ah, scheiße, jetzt müssen wir wahrscheinlich kurz pausieren. ich gehe mal kurz ran, okay? Ich gehe mal kurz ran. Es ist alles super amateurmäßig, aber ich gebe dir. Warte mal, jetzt gehe ich ran. Ich gehe jetzt ran. Hallo? Ah, hallo. Ja, ja, ich nehme gerade mit dir auf. Wir sitzen hier gerade. Wir nehmen gerade den Podcast auf. Ist gerade ein bisschen schlecht. Aber ich nehme an, es geht um den Geburtstag. Ja, okay. Ja, es geht um den Geburtstag, okay. Ich kann sie dir auch mal ganz kurz geben. Warte mal kurz. Soll ich sie dir mal kurz geben? Okay, dann gebe ich sie dir mal kurz. Nathalie, der will gerade kurz mit dir sprechen, wahrscheinlich kurz gratulieren. Ich weiß jetzt gerade auch nicht, wer es ist, aber er will dir mal ganz kurz gratulieren, okay?
Okay.
Einfach mal hinhören.
Hallihallo, liebe Nathalie. Hier ist der Anselm von Druck. Und ich habe gehört, du hast heute Geburtstag. Und ich wollte dir alles, alles Liebe zum Geburtstag wünschen und ich hoffe, du hast einen wunderschönen Tag. Freust dich an all deinen lieben Menschen an diesem guten Tag und ich wünsche dir für das neue Jahr ganz viel Liebe, Glück, Spontanität und eine gute Kraft für all das, was du schaffen willst. Ganz liebe Grüße.
Ja, das gibt's ja gar nicht. What? Das ist ja unglaublich.
Oh mein Gott. Okay, das war wirklich sehr überraschend, ja.
Ich schaue mal auch ganz kurz auch die Nummer an. Es war tatsächlich Anselm Breskott von Druck, der Schauspieler. Ja. Der hat dir ganz kurz mal zum Geburtstag gratuliert. Was sagst du dazu?
Ja, keine Ahnung. Das war vor allem, dass er dich anruft. Ich wusste nicht, dass ihr so close seid.
Ja, du kennst es ja. Ich mache Podcast, er macht eine Serie. Das ist halt, da kennt man sich halt ein bisschen.
Ja, aber, das stimmt. Das ist Business.
Er hat dir gratuliert und ich glaube, da müssen wir uns einmal ganz herzlich bedanken bei Anselm an der Stelle, dass er das gemacht hat.
Vielen, vielen Dank.
Dass er den Spaß mitgemacht hat. Anselm Breskott hat hier kurz gratuliert, ein echter Star-Auftritt, endlich mal hier.
endlich mal echte Stars.
Ja, nach Anredo, der erste Star in diesem Podcast.
Ja.
Wir müssen es aber auch bedanken bei Selma, die das mit möglich gemacht hat. Also sie hat sich wirklich ins Zeug gelegt für dich auch.
Was? Deswegen,
ja, ja, es war nicht nur ich, ganz sicherlich. Das war auch Selma vor allem, die da ganz tatkräftig mitgearbeitet hat, dass diese Überraschung möglich war.
So. Oh mein Gott, das ist sehr lieb.
Sehr schön, dass es dich freut.
Ja,
jetzt gibt es aber eine weitere Überraschung. Und jetzt bitte ich dich mal an der Stelle ganz kurz auf dein Handy zu schauen gleich. Da müsste gleich was ankommen bei dir in wenigen Sekunden. Das fliegt gerade, glaube ich, rüber aus München. Das wird gerade per Bits und Bytes an dich übersandt. Und das müsste jetzt gleich bei dir ankommen.
Ja.
Das ist dann tatsächlich eine weitere Überraschung. Bei dir im Chat müsste das gleich sein. So, und jetzt musst du mal gleich beschreiben, was du hier gleich siehst.
Okay, soll ich das jetzt anmachen?
Mach mal an und dann, genau. Musst du aber gleich erklären wahrscheinlich danach, was, weil wir sehen es ja nicht, wir hören es ja nur.
Ja, ja, okay.
Liebe Nathalie, ich denke heute, um die Zeit rum ist es soweit, du hast Geburtstag. Und was ich dir wünsche, ist immer das richtige Mindset. Das richtige Mindset, dass du positiv denkst, glücklich bist, denn Glück beginnt von innen, nicht von außen. Ich wünsche dir, be strong, healthy and full of energy. Weiter, immer weiter.
Oh mein Gott. Ja.
Ja.
Ich breche ab.
Aber nicht weinen jetzt. Aber was war da ganz kurz nur mal für alle, dass, damit alle auch Bescheid wissen, was hier gerade los war?
Also ich habe ein Videoempfang von von keinem Geringeren als dem Jotta. Und der
Bastian
steht,
Jotta.
Bastian Jotta, genau. Und er steht an, in einem Haus vor einem sehr schönen Strand und überbringt mir Glückwünsche.
Ja, auch er hat gratuliert. Also der zweite Crazy. Star-Auftritt heute im heutigen Podcast. Es ist auch eine willkürliche Anordnung an Stars, muss man sagen. Wir haben einen Druckstar und wir haben Bastian Jotta, die dir beide gratulieren. Also auch an Bastian Jotta, herzliches Dankeschön, auch wenn es da ein bisschen eine andere Situation war. Aber er hat dir trotzdem gratuliert und das ist ja die Hauptsache.
Ja, vielen Dank. Ich fühle mich jetzt auch richtig energiegeladen und motiviert.
Ja, ich hoffe, für das komplette neue Lebensjahr, für den komplettes 23. Lebensjahr, dass du komplett mit Energie und mit allem, was dazugehört, vollgeladen bist, damit du ein schönes Jahr hast mit Jotta-Energie ab jetzt.
Oh, vielen Dank, Jotta.
Also, bin ich sehr froh, dass es dich gefreut hat und dass wir eine kleine, aber feine Überraschung für dich hier bereiten konnten. Und nochmal Dankeschön an Selma, die mitgearbeitet hat.
Ja, vielen Dank, Selma. I love you a lot.
Okay, ich hoffe, dass ich eines Tages auch mal auf diese Ebene aufsteigen kann, damit ich mal in einem anderen Podcast solche Grüße von dir bekomme.
Ja.
Aber alles gut. So, jetzt müssen wir aber mal in Medias Res gehen hier. Wir müssen langsam mal starten. Jetzt haben wir hier viel mit privatem verschwendet, würde ich nicht sagen, aber schon uns aufgehalten, 10 Minuten lang mit ein bisschen Sachen, die es nicht unbedingt mit Fernsehen zu tun haben. Aber wir wollten ja auch ganz kurz über die Oscars sprechen. Also genau. Die Oscars hast du auch gesehen in der Nacht von Sonntag auf Montag. Und wie hat es dir gefallen? Wie war dein Eindruck? Hast du durchgehalten überhaupt oder bist du schon früher eingeknickt, eingeschlafen?
Nee, ich habe diesmal das erste Mal komplett durchgehalten. Ich habe es die letzten beiden Jahre auch schon geguckt, aber halt nie komplett. Ich glaube, ich habe immer so bis um 4 geschafft und dann bin ich eingeschlafen. Und ja, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was ich groß dazu sagen soll. Es war halt eigentlich so wie jedes Jahr. So große Überraschungen jetzt, ja, von denjenigen, die gewonnen haben, waren jetzt auch nicht so sehr dabei. Wie fandst du es?
Ja, für uns ist ja die Übertragung dann vor allem irgendwie interessant. Sowohl bei ProSieben als auch bei ABC in Amerika. Bei ProSieben ist mir aufgefallen, erstmal die Show davor, Red, dieser Red Carpet Spezialdings mit Steven Gätjen natürlich, aber auch mit anderen Marie Carpendale und mit dieser anderen Frau, die ich nicht kannte. Kannst du diese?
Ich kannte die auch nicht. Die war halt wirklich nur, glaube ich, als so eine Expertin dabei.
Ja, war es im letzten Jahr, da war ja Tom noch dabei, oder? Von Tokyo Hotel oder Bill? Nee, Bill war dabei, oder?
Bill, ja, stimmt. Und wie heißt der Designer? Ja,
da fand ich das schon ein bisschen besser, ehrlich gesagt. Aber ich fand die generell scheiße. Also Annemarie Carpendale finde ich immer generell bei so Oscar wenn sie auch generell auf Englisch sprechen muss, ganz schlimm.
Das war ganz, ganz unangenehm.
Ja, es gab einmal den kurzen Moment, wo Brad Pitt so vor ihr stand und dann kurz an ihr vorbeigegangen ist, wo sie dann noch dahinter hergerufen hat, irgendwie, was hat sie gesagt, what do you love about Germany oder so, hat sie dann noch hinterher geschrien. Das ist immer ganz schlimm, sowas.
Ganz, ja.
Aber bei Steven Gätjen muss man ja sagen, dass er es eigentlich, finde ich, so gut macht, wie man das nur machen kann. Solche Sachen, weil
also ich finde
es ja
auch
immer
okay.
Ein bisschen unangenehm, da daneben zu stehen und irgendwelche Stars anzuquatschen, die gar nicht irgendwie sprechen wollen gerade. Viel besser kann man es eigentlich gar nicht machen.
Ja, vor allem, du kannst ja auch nicht, also was willst du denn auch immer groß was anderes fragen als die 100 anderen Reporter, die da neben dir stehen?
Ja.
Ich kann mir halt schon vorstellen, dass es relativ schwer ist, aber manche Sachen passieren halt jedes Jahr wieder, so manche Fragen kommen immer wieder auf.
irgendwelche entfernten Verwandten in Deutschland und kannst du drei Worte auf Deutsch sagen. Mhm. Ja, stimmt. Da gab es ja diesen, mit wem war das? Mit
Gerard Butler.
Genau, Gerard Butler, der ja irgendwie befreundet, in Anführungsstrichen, ist mit Till Schweiger, den er irgendwie zweimal in fünf Jahren sieht oder so. Und da waren die Fragen, ob er den immer noch kennt oder ob die immer noch abhängen zusammen. Und ging mir auch zu lang, diese Fragerei zu Till Schweiger, aber okay.
Wahrscheinlich hat er sich gefreut, dass sie einmal ein anderes Gesprächsthema gefunden haben.
Wahrscheinlich. Aber zur Show selber, da war ja wieder wie im letzten Jahr der Fall, dass wir keinen richtigen Host hatten. Es gab niemanden, der jetzt da hätte eingreifen können, theoretisch, wenn jetzt da so eine Verwechslungssache wieder am Start gewesen wäre mit den vertauschten Umschlägen, wie es ja vor 3-4 Jahren mal der Fall war. Ja. Das ist ja immer die Sache. Es gibt ja nicht nur einen Host, um diesen Anfangsmonolog zu machen, sondern auch, dass jemand einfach da ist, der ein bisschen ein Auge drauf hat, wenn irgendwas falsch läuft oder so. Das kann ja alles sein. Aber sowas gibt es halt nicht. Es gab als Anfangsnummer diese Gesangseinlage von Janelle Monáe, glaube ich.
Genau, ja.
Das fand ich ganz gut eigentlich. War jetzt nichts Großartiges, aber hat mich jetzt auch nicht negativ irgendwie überrascht.
Ja, ich fand es aber auch ganz cool. Und die ganzen Tänzer und sie selbst, die hatten ja alle Kostüme an von so Filmen aus dem letzten Jahr, die nicht nominiert waren. Das fand ich auch ganz nett so.
Ja, Midsommar und Us und so war da alles zu finden. Dann ging es weiter so showmäßig. Also dann gibt es ja immer diesen Anfangsmonolog irgendwie doch, weil ja, oder Dialog muss man hier sagen, mit Steve Martin und Chris Rock, die ja dann auf die Bühne gekommen sind, wo man sich auch immer fragt, okay, warum sind die jetzt nicht die Hosts, wenn die eh rauskommen gleich am Anfang und sowas Ähnliches machen wie alle anderen Hosts? Warum nennt man die dann einfach nicht Hosts oder warum kommt die dann nicht nochmal später auf die Bühne? Aber war jetzt auch nichts Großartiges, aber war jetzt auch ganz in Ordnung, finde ich. Irgendwer von den Gratulatoren oder von den, wie sagt man, von den Laudatoren oder Laudatorinnen, die dir noch in Erinnerung sind, irgendwie die ganz gut waren?
Ich weiß gerade, ich vergesse mal deren Namen, diese beiden.
Maya Rudolph meinst du?
Genau, Maya Rudolph, ja. Also die, es war halt auch irgendwie teilweise ein bisschen unangenehm, aber ich finde es jetzt auch nicht so schlimm, wenn da mal jemand versucht, das ein bisschen witziger darzustellen.
Der Witz hat ein bisschen lang gedauert, gell? Also das
es hat sich ein bisschen gezogen. Dadurch, dass die dass die zwei Kategorien quasi vorgestellt haben. Aber ja, es war okay. Oder wer war das? James Corden und Rebel Wilson in ihren Katzenkostüms. Halt auch ein bisschen merkwürdig, aber okay.
Ja, habe ich danach einen Tweet gesehen von einem Animator, der für Cats gearbeitet hat, der sich dann irgendwie schon ein bisschen verarscht gekommen ist, dass im Prinzip sich lustig gemacht wird, sogar von den Stars selber, die im Film vorkamen, über die Animationen, der sich dann auch gefragt hat, okay, ich habe da irgendwie ein Jahr daran gearbeitet und jetzt kommen die hier als große Lachnummer daraus irgendwie.
Ja, aber naja. Gut, aber
ist bei Cats wahrscheinlich nicht so überraschend, dass da eine Lachnummer draus kommt.
Ich meine, da redet ja wirklich irgendwie jeder drüber, dass der wirklich merkwürdig sein soll und auch ein bisschen angsteinflößend.
Angsteinflößend war der Auftritt von Eminem wahrscheinlich nicht, aber er war überraschend, glaube ich.
Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Warum, also, was sollte der denn da? Das hat überhaupt nicht gepasst in meinen Augen.
Naja, es gab ja, wo mich auch interessieren würde, was kam zuerst? Also kam zuerst der Auftritt von Eminem, dass der feststand, oder kam zuerst sozusagen diese Musik in Filmen Nummer. Also da gab es ja diesen Einspieler mit berühmten Musiksequenzen in Filmen und dann kam sozusagen als großes Highlight dann am Ende Eminem auf die Bühne.
Genau, ja, das hat daran so angeschlossen, aber da denke ich mir ja trotzdem, also 8 Mile ist jetzt halt auch schon, keine Ahnung wie viele Jahre her, 15 oder so.
Ja.
Und es gibt so viele Leute, die halt auch gute Musik in Filmen schon gemacht haben. Warum muss ausgerechnet er auftreten?
Aber die sind gut abgegangen dann im Publikum dazu. Also was man so erwarten kann von so Hollywood-Stars, die da irgendwie dann nochmal mit dem Kopf so ein bisschen wippen können. Also das haben die schon alle ein bisschen hingekriegt. Mm. Außer Martin Scorsese irgendwie, der hat da so stoisch da gesessen.
Der sah aus, als würde er schlafen einfach.
Es war auch ein bisschen, muss man sagen, jetzt auch zusammengenommen oder aufgebaut auf dem, was wir beim Super Bowl gesehen haben. Die Halbzeitshow mit J-Lo und mit Shakira war so ein bisschen wieder ein Ausflug in die Nullerjahre mit Eminem jetzt hier und diesen beiden Sängerinnen. Das war irgendwie so wieder gute alte Zeit, aber irgendwie nichts wirklich Neues.
Nee, das stimmt.
Was fandest du von den Dankesreden irgendwie am besten oder was ist dir im Kopf geblieben? Mir ist so Joaquin Phoenix im Kopf geblieben, was ich unglaublich unangenehm fand. Also ich fand diese Rede wirklich kacke. Ich habe es ja mit Anni zusammen hier mit Anni im Kino angeschaut und ich habe die ganze Zeit gar nicht hinschauen können, weil ich das so schlecht fand. Also ich fand es wirklich nicht aufrichtig und fand es auch irgendwie geactet. Also ich fand es irgendwie ganz merkwürdig, diesen Auftritt. Ich weiß nicht. Vielleicht stand ich da auch allein da, weil ja viele irgendwie auch gelobt haben. aber ja. Ich fand es irgendwie von Anfang an irgendwie kacke.
Ah, ich weiß nicht, ich kann den an sich auch irgendwie schlecht einschätzen. Und ich muss auch sagen, ich habe um die Uhrzeit auch nicht mehr viel mitbekommen von dem, was er alles gesagt hat. Ich habe mir das am nächsten Tag halt nochmal genau angeguckt. Und weiß nicht, also ich verstehe schon, dass du das irgendwie ein bisschen, ja, so geactet fandest. Vielleicht war es auch wirklich so, dass er wirklich irgendwie für das Thema so sehr brennt, dass er in dem Moment, weiß nicht, weißt du, dass das so rüberkam oder dass ja, er vielleicht trotzdem auch aufgeregt war oder so?
Also ich fand dieses Weinen einfach, dieses, dass er so nervös war, das habe ich null abgenommen, weil er ja wirklich am Set immer wirklich nicht der tollste Szenenpartner sein soll.
Ja, ja, genau. Deswegen.
Dass er dann so irgendwie so schüchtern ist oder fast schon dann auch immer den Applaus so runterhält und so. Das fand ich irgendwie alles, ich weiß nicht, vielleicht bin ich der Einzige, aber dann ging es eben auch noch um die Kuh und so. Das hat er dann alles so miteinander auch gemischt, vor allem. Das fand ich auch, also so inhaltlich fand ich es auch ein bisschen fragwürdig, aber. Gut.
Ja, weiß ich nicht. Ich finde den jetzt auch nicht so super sympathisch, dadurch, dass man eben auch schon so Sachen gelesen hat vom Set und so. Naja.
Naja, die Oscars. Wir werden das weiter verfolgen im nächsten Jahr, wenn es dann wieder soweit ist. Aber ich glaube, für dieses Jahr kann man es abhaken. Wir hatten bei ProSieben auch das Problem, dass irgendwie 20 Mal dieser Bean-Trailer lief in der Pause.
Ich habe den gesehen. Dabei habe ich ihn nicht gesehen.
Wir konnten dann auch mittlerweile die Dialoge so dann irgendwann nachsprechen. Also die Bienendokumentation aus Nordmazedonien, die ist jetzt auf jeden Fall allen deutschen Fans auf jeden Fall bekannt. Meine Theorie war ja, dass der Trailer irgendwie nur eine gute Länge hatte, dass so genau. ProSieben den irgendwie da gut reinbekommen hat, dass er irgendwie genau 1,30 lang war oder so. Ja. Das habe ich mir so gedacht, aber wer weiß, keine Ahnung, vielleicht sind da auch Gelder geflossen aus Nordmazedonien, kann auch sein.
Kann auch sein.
Aber kommen wir mal zu unserem ersten Thema oder erst ein richtigen Thema, eine Dokumentationsserie, die wir uns beide angeschaut haben. Du hast sie schon viel früher gesehen. Ich habe sie erst jetzt unter der Woche beendet. Nämlich, wir sprechen über Cheer, eine, wie ich schon sagte, eine Netflix-Dokumentationsserie. 6 Teile gibt es, 60 Minuten sowas um den Dreh. Mhm. Und es geht um Cheerleading. Ist es nicht meine Spezialität, aber ich habe es mir angeguckt. Erklär mal vielleicht ganz kurz, worum es geht und was so die... Nicht unbedingt die wichtigsten Personen, das sind auch zu viele, aber warum gibt es diese Dokumentation, glaubst du?
Also die Doku, die begleitet diese, eine Cheerleader-Mannschaft in Texas an einem College, das Navarro College, und begleitet da eben die Trainingsstunden und begleitet aber auch die Athletinnen und Athleten in ihrem normalen Leben außerhalb und wie sie zum Cheerleading gekommen sind und was ihnen das auch bedeutet im Leben.
Du hast schon richtig gesagt, Athletinnen und Athleten, weil was, glaube ich, ganz wichtig ist an der Dokumentation, dass diese Sportler wirklich als Sportler dargestellt werden. Also es wird hier wirklich auf Cheerleading eingegangen, als wäre es ein wirklicher Leistungssport. Und was wir dann auch eben auch sehen, dass es ein wirklicher Leistungssport ist. Also es ist wirklich extrem, wie da trainiert wird, wie auf diese großen Turniere dann auch hingearbeitet wird. Also die Doku ist auch so aufgebaut, dass es alles auf dieses Daytona-Event da hinarbeitet. Das ist sozusagen die nationale Meisterschaft von Cheerleading in den USA. Und also eine ziemlich klassische Struktur für so eine Dokumentation oder Reportage eigentlich eher. Also wirklich ein harter Sport, dieses Cheerleading.
Ja, wusstest du vorher überhaupt irgendwas von Cheerleading?
Ich wusste überhaupt nichts. deswegen fand ich auch ganz gut, wie es angefangen hat, weil das halt wirklich für Cheerleader oder für Cheerleading-Noobs sozusagen dann anfängt, weil es geht halt wirklich los, dass auch so eine Buchautorin, die ein Buch über Cheerleading geschrieben hat, so erzählt, okay, das wird von vielen so angesehen als irgendwie halt daneben stehen, neben den Footballern und dann irgendwie da abtanzen, aber so wirklich Sport ist es alles nicht, sondern es ist eher halt so schön ausschauen und so daneben stehen. Und das war auch eher so mein Eindruck bisher. Also klar denkt man sich auch, wenn man das so sieht, diese riesigen Performances, dass da schon eine riesige Arbeit dahinter steckt, aber gesehen habe ich es tatsächlich noch nie.
Okay, ja, also ich wusste vorher schon ein bisschen was darüber. Ich habe schon mal eine andere, so eine Mini-Doku auf Netflix gesehen über so ein anderes Team. Ja, aber in der Form, also keine Ahnung, ich saß manchmal da und hatte wirklich Angst, dass die da sterben bei diesem Training.
es kommt ja auch ein paar Mal wirklich zu heftigen Stürzen.
Ja.
Das ist wirklich krass, wie die halt auch durch die Gegend geschleudert werden und wie da auch mit Verletzungen umgegangen wird. Weil das ist halt sowas komplett Normales eigentlich da.
Ja, ja.
Da gibt es dann auch, was ich noch ein bisschen fragwürdig fand, da gibt es dann mal so einen Typen, der scheint jetzt nicht so wirklich ein Arzt zu sein. Und für so eine Profimannschaft finde ich auch, wenn du weißt, da gibt es eine Menge Verletzungen, warum stellst du nicht wirklich ein krasses Ärzteteam da auch daneben? Die haben ja auch Geld, also so ist es ja nicht. Die haben auch eine gewisse Ausrüstung und alles. Und eine Halle und so und Zeit natürlich auch für die ganzen, die haben auch Co-Trainer und alles Mögliche.
Ja.
Warum gibt es da kein gescheites Ärzteteam, was die irgendwie versorgen kann? Da gab es dann auch ein paar Mal die Situation, dass so Leute mit Verdacht auf Gehirnerschütterung kurz behandelt wurden. Und da hat er so kurz seinen Finger so hingehalten. Und
und tipp mal deine Nase an
Und das war dann irgendwie gut, dann leg dich mal 2 Tage hin und dann war es das wieder. Aber so wirklich mit ernsthafter Medizin hat es irgendwie nicht geklappt. So.
Nee, ich glaube, das waren wirklich nur so zwei Sanität, also einen Mann und eine Frau, ne, die da so ein bisschen drauf geachtet haben. Ja, das habe ich auch nicht so richtig verstanden, aber manche von denen haben mir dann auch wirklich so total entspannt erzählt, ich hatte schon 4-mal eine Gehirnerschütterung. Ja. Oh Gott.
Genau, und dann geht es im Prinzip so los, dass wir jetzt erstmal so beim Training dabei sind und natürlich so erst eingeführt werden in diesen Sport des Cheerleadings. Und dann kommen wir aber nach und nach dazu, dass wir auch Leute kennenlernen. Und das funktioniert im Prinzip so wie bei allen Netflix-Dokumentationsserien. Wir werden so reingeschmissen in eine Situation und dann gibt es so immer wieder Charaktere, an denen wir dann hängen bleiben. Und dann wird ein unglaublicher Aufwand betrieben, damit wir diese Charaktere irgendwie näher kennenlernen. Dann gehen wir mit den Leuten nach Hause und so weiter. Also wir lernen die wirklich sehr gut kennen, würde ich mal sagen.
Ja, finde ich auch.
Wärst du einer von denen oder eine von denen, die dir irgendwie besonders hängen geblieben ist, wo würdest du sagen, da gibt es eine Hauptperson oder sind es so mehrere, die irgendwie gleich stehen?
Also Favorit ist jetzt blöd, ich mochte die irgendwie alle total gerne und ich fand es auch mega gut aufbereitet, dass man irgendwie auch immer nachvollziehen konnte, warum jemand so ist im Training oder halt auch außerhalb, wie er ist, also genau, was er so in seinem Leben schon erlebt hat. Für mich war irgendwie Jerry derjenige, der am nächsten, mich am meisten irgendwie auch so gekriegt hat. Ja, bei dem hing es ja auch immer so auf der Kippe, ob der überhaupt an diesem Wettkampf richtig teilnehmen darf. Also in dieser Mannschaft sind ja insgesamt 40 Teammitglieder und davon müssen dann eben nochmal 20 rausgenommen werden, die dann eben nicht on mat, nennen die das, an diesem Wettkampf dann teilnehmen dürfen. Und ich habe da dann irgendwie richtig mitgefiebert, weil mir das dann auch so leid tat, wenn die dort irgendwie jeden Tag so viel trainieren und sich wehtun und alles geben und im Endeffekt reicht es halt trotzdem nicht, um dort teilzunehmen.
Ja, und was man auch sagen muss, was die auch gleich am Anfang klären, dass Cheerleading ja auch nur ein Sport ist, den man nur bis zum gewissen Alter machen kann.
Genau,
Oder nur bis zu einer gewissen Klasse eigentlich machen kann, weil danach gibt es einfach keine Szene mehr oder auch der Körper ist dafür dann wahrscheinlich nicht mehr so bestimmt, um so durch die Luft geschleudert zu werden, keine Ahnung. Und das ist natürlich, wenn man das von Beginn an weiß, dann erhöht das natürlich auch die Stakes irgendwie so. Weil für mich war das dann irgendwie noch alles viel relevanter, wenn sich dann jemand verletzt. Und es kommt dann irgendwie auch in wirklich brenzlige Situationen, so kurz vorm Wettkampf und so zu Verletzungen.
Ja.
Und das ist dann schon sehr dramatisch, wenn das dann der Fall ist und sich dann jemand verletzt, so kurz vorm Wettkampf und dann ist quasi die Karriere danach vorbei. Also das fand ich schon irgendwie hart.
Ja, also man sieht ja auch eigentlich, dass die dort die ganze Zeit unter Druck stehen, ob es nun wegen wegen des Wettkampfs ist, der immer näher rückt oder ob sie sich kurz vorher verletzt haben oder weil sie eben innerhalb des Teams quasi auch so ein bisschen schon gegeneinander antreten, um eben zu sehen, wer von denen der Beste ist und wer dann teilnehmen darf. Es ist schon krass irgendwie.
Du hast gerade schon Cherry angesprochen, das ist einer, den man jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht so. Wir haben gerade gesagt, die sind alle Sportler, den würde man vielleicht nicht auf den ersten Blick so als Sportler so einordnen. Aber er ist wirklich mit großem Herz dabei. Er ist ich kenne jetzt die genauen Begriffe von diesen Positionen da nicht, aber er ist einer, der halt so am Boden steht.
Ich kann ja alle nennen. Ich weiß alles.
Okay, sag mal.
Also er ist immer bei der Base dabei und er macht die Stunts, also diese, wenn die Mädels, die oben auch mit auf den Pyramiden sind, die hochgeworfen werden, da ist er unten mit dabei und hält die.
Also genau, es gibt die am Boden, dann gibt es die, die durch die Lüfte fliegen und ich glaube, also so wahnsinnig viele Positionen gibt es ja jetzt auch nicht, aber muss man jetzt auch nicht genau wiederholen, das kann man dann alles sich anschauen. Aber ja. Er ist auf jeden Fall so einer, der jetzt nicht unbedingt so, weiß nicht, Flickflacks macht und da irgendwie einen Überschlag dem anderen. Generell muss man sagen, dass es da überraschend viele Jungs auch gibt, was auch eine Sache ist, die ich nicht so wusste, dass auch Männer da so wirklich dran teilnehmen. Man muss sagen, auch ein hoher Anteil an Homosexualität da in dieser, in dieser Mannschaft. aber ist ja auch nicht schlimm, aber also das ist auf jeden Fall auch ein Faktor, der hier auch teilweise thematisiert wird, dann auch später. Wir treffen dann auch noch andere. Wir haben Lexi zum Beispiel, die aus sehr armen Verhältnissen stammt und auch eine kriminelle Vorvergangenheit hat.
Genau.
Hier gibt es auch noch dann Morgan, die vor allem eine traumatische Vergangenheit hatte mit, mit Familie und so, die schwierig war. Dann haben wir einen wirklichen Star im Cheerleading-Geschäft, und zwar Gabby Butler. Das ist sozusagen der Messi vom Cheerleading. Also das ist so die Jugend, also viele Jugendliche haben die irgendwie schon als Idol gehabt, weil die irgendwie davor auch YouTuberin war, oder?
Ja, genau. Also es gibt auf YouTube auch so eine Art Doku-Serie, aber natürlich nicht auf so einem professionellen Level wie das auf Netflix. Und die heißt Cheerleaders und da hat sie eben schon mit 14, glaube ich, ist sie da eben auch schon drin vorgekommen. Und dadurch ist sie dann auch immer berühmter geworden in diesem Cheerleader-Feld.
Sie leidet halt sehr unter diesem Druck, der ihr halt aufgebürdet wird, weil ich meine, sie hat auch eine sehr prominente Rolle dann eben bei den Cheerleadern und alle schauen zu ihr auf und alle erwarten von ihr immer das Höchste in jeder einzelnen Trainingseinheit und dann halt auch im Wettkampf. Und da muss sie dann auch damit umgehen, mit dieser Situation. Wer auch, glaube ich, ganz stark im Zentrum steht, ist die Trainerin, die ich auch fasziniert finde. Also diese Monika. Auch.
Ja.
Man muss sagen, dieses Trainerteam ist generell jetzt nicht das Sympathischste, so auf den ersten Eindruck. Aber man checkt dann immer weiter, warum sozusagen alle Teammitglieder so hinter ihr stehen oder warum sie so respektiert wird, weil sie halt auf der einen Seite ziemlich hart ist und auch streng teilweise, aber halt auch total fair und sie kümmert sich halt wirklich sehr ausgiebig um jedes einzelne Teammitglied. Finde ich wirklich eine faszinierende Figur, eine faszinierende Frau in dieser Dokumentation. Wir gehen dann auch mit ihr nach Hause, wir lernen ihren Mann kennen und so. Sie lässt einen sehr nah an sich ran, finde ich.
Ja, fand ich auch. Also am Anfang war ich auch noch ein bisschen skeptisch irgendwie, gerade wenn irgendwelche Verletzungen waren, weil sie dann immer sehr so, also weiß nicht, immer gar nicht reagiert hat so wirklich. Ich dachte so, okay, wenn da jetzt wirklich was Ernstes passiert ist, sollte sie da nicht mal gucken gehen oder so. Aber ja, ich meine, irgendwann dachte man sich so, alles klar, das passiert da so gefühlt alle 20 Minuten. Ja. Ich fand es auch voll faszinierend, dass sie für ganz viele da eigentlich auch so eine Art Mutterfigur so ein bisschen ist, obwohl sie ja auch viel erwartet und streng ist und ja auch harte Regeln vorgibt. Also jemand, der sich kacke benimmt, der kann auch schon mal aus dem Team rausfliegen, egal ob es kurz vor dem Wettkampf ist oder mitten in der Season quasi. Ja, das fand ich auch irgendwie voll schön, dass sie dann doch so close mit den ganzen Leuten dort ist.
Ja, ich finde auch in dem Zusammenhang präsentiert die Serie oder die Dokumentationsserie ein gutes Abbild von der amerikanischen Jugend, weil wirklich fast jeder von diesen Teammitgliedern hat irgendwie ein Problem in seiner Jugend, eine krasse Geschichte. Also ich kenne keinen einzigen mit so einer Geschichte. Da hat man das Gefühl, das sind nur Leute, die irgendwie in dieser Mannschaft ihre zweite Familie finden, weil sie zu Hause so krasse Probleme haben, waren irgendwie kriminell, sie waren irgendwie, haben natürlich mit ihrer Sexualität auch zu kämpfen. Mhm. Also ganz viele solche Situationen, wie dann irgendwie auch die amerikanische Jugend so porträtiert wird, weil das ist ja schon ein traditioneller amerikanischer Sport. Und wenn das hier so ist, dass du sogar in so einer Star-Mannschaft, wie es hier ja der Fall ist, das ist ja wirklich der FC Bayern quasi vom Cheerleading, dass da so geschundene Persönlichkeiten irgendwie mitmachen. Das fand ich auch ziemlich gut. Bei Monika muss ich auch sagen, da gibt es einen lustigen Moment am Ende von Folge 2, da geht es dann so mehr über sie. Da gibt es dann eben einmal so eine bedrohliche Szene, wo sich eben auch jemand verletzt, glaube ich, und dann ist sie da auch so ein bisschen, wie du schon sagst, also sie geht da nicht so wirklich drauf ein, ist dann nicht wirklich ganz warmherzig und dann wird auf einmal die Musik so ganz bedrohlich und dann sagt auch jemand, you don't wanna see this side of Monica, she gets scary. Und dann, das hat mich so ein bisschen erinnert an hier Making a Murderer und so damals. So typische True-Crime-Schnitte und auch die Musik kam, da denkt man irgendwie, jetzt geht es in eine andere Richtung, geht es hier auf einmal um, weiß ich nicht, dass da irgendwie einer mal hier verletzt wurde und sie hat sich nicht drum gekümmert oder so, da wird es auf einmal so ganz, so ganz düster.
Ah, aber ja, stimmt, es gibt auch diese eine Szene, wo einer der Männer in einem anderen Team außerhalb des College quasi doch an so einem Wettkampf teilnimmt und sich dabei halt verletzt und dadurch bei den Navarro Cheerleader nicht, naja, also er dürfte eigentlich nicht mehr mitmachen, weil er sich am Rücken so sehr verletzt hat, dass er eigentlich anfängt zu heulen, sobald er nur jemanden hochhebt oder so. Und sie bestraft ihn quasi damit, dass er jetzt eben trotzdem beim Training mitmachen muss. Und er liegt einfach irgendwann nur noch auf dem Boden und weint. Das fand ich so, also weiß ich nicht, irgendwie fand ich es witzig, weil sie ja extra gesagt hat, er soll das nicht machen und dass anderes eben Vorrang hat, aber irgendwie auch ein bisschen krass, dass sie so null Emotionen gezeigt hat.
Auch eine witzige Sache, wo ich immer wieder lachen musste, dieser lächerliche Song, den die für die Performance haben.
Ja, ja, aber also, das ist, die sind immer so, die Songs. Ja,
aber warum? Ich meine, das ist die größte starbesetzte Truppe in ganz Amerika.
Ja,
und es ist, warum suchen die sich hier irgendwas Geschmackvolleres aus diesem komischen Dubstep-Song irgendwie?
Die werden richtig zusammengestellt. Also du kannst da, keine Ahnung, da gibt's auch auf Soundcloud ganz viele so eine, also ich würde jetzt nicht Künstler nennen.
Anhören.
Ja, ja, die das halt wirklich so auf diese verschiedenen Teams zuschneiden und die irgendwie klingen die im Endeffekt auch fast alle gleich. Also ich bin ja so ein bisschen in dieses Cheerleading jetzt abgedriftet und habe mir da halt so ein bisschen was angeguckt und auch auf YouTube diese Serie und die sind halt alle so, weiß ich nicht, so komische Töne zwischendurch, wenn die hochgeworfen werden und sowas. Das ist echt, klingt ein bisschen rummelmäßig so, finde ich.
Ja, es klingt echt wie beim Autoscooter irgendwie.
Genau.
Wenn man da irgendwie zu lang steht, dass dann irgendwann mal so ein Song auch kommt.
Ja,
ich muss halt immer wieder lachen, wenn dieser Performance-Song da irgendwie gespielt wird. Ja, ich glaube, wir haben schon ganz gut herausgearbeitet, was so die Stärken sind. Ich muss eine Sache sagen, die mir danach noch aufgefallen ist oder die ich gelesen habe, weil es diese Tatsache gibt, dass, ich weiß nicht, ob du auch davon gelesen hast, 2018 gab es die Sache, dass ein Cheerleader, ein männlicher Cheerleader die Schule verklagt hat, also dieses Navarro College verklagt hat, weil einer von Monikas Helfern ihm irgendwie Drogen eingeflößt haben soll und ihn vergewaltigt haben soll. Und das finde ich ein bisschen, im Nachhinein habe ich mich so gefragt, warum das irgendwie gar nicht so gekommen ist oder gar nicht aufgekommen ist mal an einer Stelle. Das ist ja auch nur, also man weiß ja nicht, was da war und was nicht, aber es klingt jetzt erstmal schon so was man vielleicht auch mal erwähnen könnte an einer Stelle.
Ach krass, okay.
Weil Monika hat dann auch irgendwie ausgesagt, dass sie von der ganzen Sache nichts wusste, obwohl es irgendwie ein freiwilliger Helfer war, den Monika irgendwie angestellt hat und so. Also ein bisschen fragwürdig, was da passiert ist.
Ja, okay. Ja, nee, davon habe ich wirklich gar nichts gehört. Ich sehe nur immer, dass gerade in den USA total durch die Decke gegangen ist. Also diese Doku-Serie an sich und dass die Haupt-Cheerleader, die eben auch in der Doku am meisten vorkommen, auch andauernd bei irgendwelchen Talkshows sind und so. Das ist ja richtig heftig.
Ja, Jerry war auch bei den Oscars, hast du das gesehen?
Genau, ja, das habe ich auch gesehen, dass er die da ein bisschen mit denen quatschen durfte und die kannten den alle.
Ja, hier Greta Gerwig hat dann auch irgendwie ihn total erkannt, war totales Fangirl auf einmal gesehen hat.
Ja.
Also das haben auch wirklich viele Leute gesehen. Hast du danach ein bisschen verfolgt, was auch jetzt so diskutiert wird? Weil es würden natürlich viele Stimmen laut, dass jetzt Leute eine zweite Staffel haben wollen. Aber ich glaube, im April ist ja schon wieder dieses Daytona. Das heißt, wenn die jetzt anfangen zu filmen, ist es wahrscheinlich fast schon zu spät. Also fraglich. Ja, aber hast du die Leute verfolgt, die jetzt da gibt es ja so einen kleinen Epilog danach, also was mit den Leuten passiert. Aber da gibt es ein paar neue Entwicklungen.
Ja, also ich habe, ich folge denen, also ein paar auch auf Instagram. Und also am Ende, wollen wir das jetzt sagen?
Ich weiß nicht. Es ist ja wirklich Dokumentation, da kann man das eigentlich schon nicht spoilern.
Es wird dann nochmal nach diesem Wettkampf gezeigt, was jetzt alle so machen, weil manche ja dort eigentlich auch ihr letztes Jahr gehabt hätten am College. Am meisten verwundert hat mich eigentlich die Story von Lexi, also dass sie eben aus dem Team rausgeflogen ist, kurz bevor die Season quasi wieder gestartet ist, weil sie mit irgendwelchen Freunden im Auto erwischt wurde und die hatten irgendwelche Drogen scheinbar dabei. Scheinbar wollte sie eben, hat sie so ein bisschen die Schuld auf sich genommen und ist dadurch dann eben von Monika auch rausgeworfen worden. Aber mittlerweile ist sie wieder dabei und alles ist wieder gut.
Genau, und auch Gabby Butler soll zurück sein, hast du das auch gehört?
Genau, die macht auch wieder mit. Also sie meinte zwar, sie weiß es noch nicht so genau, aber eigentlich ist es eindeutig, dass sie da dieses Jahr wieder mit teilnimmt am Wettkampf.
Die hat ja auch einen sehr kompetitiven Vater, muss man auch sagen. Ja? Also dieser Typ, der sie wirklich auch krass vermarktet auch. Also ist halt wie also ihr Manager
die,
eigentlich.
Genau, die haben ja auch ein bisschen Kritik auch so dann bekommen, als die Serie draußen war, die Eltern.
Aber es ist wirklich krass auch, wie diese Gabby dann auch zu so Werbedrehs begleitet wurde und so. Also die ist ja wirklich ein richtiger Star.
Ja.
Dass man gar nicht so, also ich habe die nicht gekannt, aber
ich glaube, man, wenn man sich da nicht mit beschäftigt, kennt man die, glaube ich, nicht. Aber sie sagt ja wirklich auch mehrmals, dass sie manchmal einfach aufwacht und ihren Körper nicht mehr spürt, weil eigentlich alles nur noch wehtut. Das ist halt schon krass irgendwie in dem Alter.
Ja, dann schauen wir mal, ob es eine zweite Staffel gibt. Wenn es eine geben wird, dann sind wir hier wieder zurück und besprechen dann, wie es dann wieder beim Daytona-Event war. Oder vielleicht nehmen sie sich ja auch eine zweite Mannschaft irgendwie vor.
Ja, kann ja auch sein. Ich fand es auf jeden Fall mega spannend. So.
Ich auch. Mir hat echt viel Spaß gemacht. Also muss ich echt sagen, ich habe super gerne das geschaut und war echt super überrascht davon. Also schaut das auch an, wenn ihr überhaupt keinen Bock habt auf Cheerleading oder so, weil ihr werdet von Anfang an eigentlich wirklich gut eingeführt in diese Materie. Genau. Es geht dann wirklich, wie wir es oft sagen, um die Menschen dahinter.
Ja.
Also wirklich eine strenge Lehrerin, ein unsympathischer Co-Trainer, über den wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben. Den fand ich irgendwie, ich fand den schlimm. Also.
Ja, ich fand, man hat gar nicht, also welcher denn? Es waren ja eigentlich ein Student, ne, und einer, ein älterer noch ein bisschen.
Ja, der mit den ausgefallenen Hemden auch immer, der Asiate, oder? Diese asiatisch aussehende zumindest.
Also der Student, das war.
Ich glaube schon, ja.
Ja, genau. Ja, weiß nicht, geht so, der war manchmal ein bisschen.
Der war so ein bisschen snappy.
Ja, genau. Ich kam jetzt nicht aufs Wort, aber ich fand die an sich eigentlich.
Ob's ein Wort ist.
Ja, nee, ich weiß, was du meinst, dass er manchmal so nochmal extra was gesagt hat, was man besser machen könnte. Und Monika war dann eher so, oh, nee, lass doch.
Ja. Naja, egal. Also es gibt viele Leute, an denen man sich auch stoßen kann. Es gibt Leute, mit denen man mitfiebern kann. Du hast schon Jerry angesprochen, aber auch Morgan und so sind alles wirklich sympathische Personen. Die haben auch viel Glück, muss man sagen. Also die Dokumentarfilme haben auch viel Glück, weil dann auch mit ihren Hauptpersonen wirklich krasse Sachen auch passieren. Also wenn man das Lexi anschaut, da gibt es da so eine kleine Nebenstory noch, wo dann auch Monika eingreifen muss und so. Also die haben auch wirklich, und mit Verletzungen kurz vor dem Wettkampf haben wir schon gesagt, also was Besseres kann den Filmern eigentlich gar nicht passieren.
Nee, das stimmt.
Aber
also blöd ist wirklich, für die Person, aber
ihr werdet mitfiebern auf jeden Fall. Das war Cheer. So. Jetzt wollten wir aber noch kurz eingehen auch auf das deutsche Fernsehen und das war ja eine spannende TV-Woche, denn Big Brother ist gestartet auf der einen Seite, aber auch beim Konkurrenzsender, bei RTL, sind einige neue Sachen losgegangen. Also am Nachmittag haben die komplett eigentlich umgebaut, die komplette Daytime wurde erneuert mit Kitsch oder Kasse, mit Olli Geissen, also ein Trödelformat wieder mal, mit Marco Schreil, ein Daily Talk-Format. Und Henslers Countdown, danach noch die Kochshow mit Steffen Hensler. Hast du irgendwas davon gesehen? Mal kurz irgendwie eingeschaltet?
Nee, ich hab da auch irgendwie null dran gedacht, dass das jetzt schon alles losgeht.
Waren meine Tweets über Marco Schreil nicht auffällig genug?
Ja, doch. Also Marco Schreil wusste ich, aber diese anderen beiden Sendungen, die sind voll an mir vorbeigegangen.
Ja, wir müssen es auch nicht lange besprechen. Nur kurz, um das mal kurz vorzustellen, weil es gibt ja auch Leute, die durchaus Fans sind von Nachmittagsfernsehen. Wie zum Beispiel ich, und deswegen habe ich es mir angeschaut. Es geht ja los um 15 Uhr mit Kitsch oder Kasse, also Olli Geissen. Der hat jeweils ein Kandidatenpaar zu Gast pro Folge. Und die müssen oder die bekommen jetzt vorgesetzt 10 Gegenstände. Das können neue Gegenstände, also sind nicht unbedingt immer Antiquitäten, es sind auch wirklich Sammlerobjekte. In der Folge, die ich gesehen habe, da war unter anderem ein unterschriebenes und getragenes Trikot von Pelé dabei zum Beispiel. Und jetzt müssen die schätzen, am Anfang müssen die einen Tipp abgeben, welcher dieser Gegenstände ist am meisten Geld wert. Und am Ende der Folge winkt eben der Wert dieses Gegenstands als Gewinn. Also die können dann diesen Barbetrag mit nach Hause nehmen. Also nicht den Gegenstand selber, sondern den Barbetrag.
Ja.
Im besten Fall sind es 10.000 Euro und im schlechtesten Fall 50 Euro. In jeder Raterunde wählen sie den preiswertesten Gegenstand aus, sodass am Ende der wertvollste übrig bleibt. Das ist pro Raterunde also immer die Methode. Sie sieben dann quasi aus und müssen sich immer wieder entscheiden, was ist jetzt mehr wert. Und am Ende nehmen sie dann den Gegenstand mit, für den sie sich dann entschieden haben. Und das kann entweder sehr wenig sein oder sehr viel sein.
Ja.
Genau, und dieser Superhändler Antoine Richard oder wie der heißt, oder Richard, keine Ahnung, der steht daneben und liefert immer wieder so Fakten und Anekdoten zu den einzelnen Gegenständen und sorgt damit für Verwirrung. So steht es auf der RTL-Seite. Ich fand den aber nicht irgendwie verwirrend irgendwie, weiß ich nicht. Erstmal, ist es was für dich oder eher nicht?
Oh, nee, ich glaube eher nicht. Also ich weiß nicht, ich bin jetzt auch nicht so der Trödel-Fan. Trödelfüchsin. ich bin jetzt auch, also ich gucke zum Beispiel auch kein Bares für Rares oder diese andere Sendung. Kommt die eigentlich da dann davor?
Ja. Kommt davor, genau.
Ah, okay, also hat man quasi als Fan die doppelte Ladung.
2 Stunden Trödel, genau.
ja, nee, ist jetzt nicht so mein Interessengebiet.
Ja, also ich finde auch im Hinblick darauf, dass man parallel, also um 15 Uhr, dann auch Bares für Rares schauen soll,
ist es
wirklich die schlechtere Variante, weil man muss auch sagen, hier wieder Studio und so, da sitzen wieder irgendwelche Statisten im Publikum, die man sich irgendwie eingekauft hat. So unmotivierte Studenten, wo man hinten sieht, die haben keinen Bock, gerade hier zu sein, die auch alles applaudieren und so, alle 2 Sekunden kommt Applaus für jede noch so winzige Geste irgendwie. Olli Geissen finde ich jetzt auch, also klar, der hat ja so ein bisschen diesen Ruf, so auch diese 80er, 90er Shows zu machen, von daher hat er so.
Ja, na toll, so aber der passt auch trotzdem nicht dahin. Also,
ja, ich fand ihn auch nicht optimal aufgehoben, aber man könnte noch argumentieren, okay, der macht oftmals so Nostalgie-Quatsch. Das heißt, der kann der da auch noch, können wir auch noch ganz gut verkaufen dazu irgendwie.
Der ist auch nostalgisch, weil er seit, keine Ahnung, 1990 bei RTL rumhüpft.
Und immer dieselbe Sendung macht, ja.
Ja, genau.
Genau, aber viel mehr muss man zu Kitsch oder Kasse auch nicht sagen. Ich finde es nicht wahnsinnig toll und jetzt nicht unbedingt einschaltenswert. Was ich eher wirklich Leuten empfehlen würde, ist Margot Schreil, weil ich es wirklich faszinierend finde auf eine Art. Das ist ja wirklich eine Wiedergeburt der Daily Talkshow, also wie wir es damals kennen. Arabella, Ricky, Andreas Türk, Olli Geissen auch natürlich.
Ja.
Wieder dieses Genre ist wieder da. Sie haben aber gesagt, dass es jetzt nicht so klassisch wieder dieses Ding sein soll. Und es ist auch nicht so, also es ist nicht wirklich eine Trash-Show, wie es damals wirklich war, dass da auch teilweise auch eben geskriptete Sachen vorkommen. Es war ja auch oft so. Aber hier ist wirklich Reality, eine Reality-Talkshow, wo es jeden Tag um unterschiedliche Themen geht. Also was ich ein bisschen komisch fand, weil wir nehmen am Donnerstag auf, ich habe Montag bis Mittwoch alle Folgen tatsächlich gesehen. Auch fragwürdig, warum das funktioniert und warum ich das machen kann mit meinem Leben. Aber ich habe es gemacht. Und was ich ein bisschen komisch fand, in der ersten Folge ging es 60 Minuten lang nur um das Thema Pflege, was ja auch interessant ist. Da waren auch dementsprechend viele Expertinnen und Experten zu Gast. Aber am Dienstag und Mittwoch war das dann so eine Mischmasch-Sendung, wo alle 20 Minuten das Thema gewechselt wird, was ich auch ganz spannend fand. Aber also warum ist die erste Folge so komplett anders als die anderen Folgen, weiß ich nicht. Dann hatte man am Dienstag auch die Sache, dass man auf einmal sich wieder klar wurde, warum das Ding auf RTL läuft. Denn dann saßen nämlich als Promi-Expertinnen und Experten irgendwie da Natascha Ochsenknecht, Paul Janke und Jenny Elvers, die sich dann auf einmal über Themen unterhalten. Mütter Ü50 war das Thema, Handy-Stalking und Fridays
Paul
for
Janke
Future.
Paul Janke bei Mütter Ü50.
Genau, Paul Janke über Mütter Ü50.
Klar.
Ja, und vor allem über Fridays for Future, wo ich jetzt überhaupt keinen von den dreien als irgendwie geeignet finde, sich darüber zu äußern.
Okay.
Da waren dann auch 2 Kinder von dieser Fridays for Future-Bewegung da. Und dann haben sie noch einen anderen genommen, also so, irgendwie so ein SUV-Fahrer. Die beiden Kinder quasi und der Typ haben die dann so gebettelt. Also es gibt auch wieder externe Gäste.
Oh,
das war wirklich unangenehm, diese Diskussion, weil der Typ auch irgendwie total laut war und auch gegen die Kinder immer so total hart war.
Okay.
Also es war sehenswert, aber nicht aus den Gründen, glaube ich, warum Marco Schreil das irgendwie sehenswert haben wollte. Am nächsten Tag, am Mittwoch, war dann wieder Natascha Ochsenknecht da. Ich weiß auch nicht,
also,
ob
ganz
die so
ehrlich,
festes Element ist.
Ja, die ist immer überall zu Gast, wo es was zu schnacken gibt. So total merkwürdig.
Ja, sie präsentiert sich natürlich immer auch als so die Promi-Mutter sozusagen, die auch mit Kindererziehung und so viel zu tun hat. Ich fand sie auch hier gar nicht so verkehrt, weil es ging um das Thema Wechseljahre.
Okay.
Und vegane Ernährung, das gab es auch noch. Und neben ihr saß auch noch, vor allem gut zum Thema vegane Ernährung, nämlich Mario Basler und Cora Schumacher, die auch noch daneben saßen.
Vor allem Mario Basler, der ist ja auch bekannt dafür, ganz viel zu reden und so. Also.
Ja, und vor allem sehr auch für beide Seiten sozusagen immer ein Ohr zu haben, nicht nur seine Meinung über alles zu stellen und so, da ist er bekannt dafür, genau.
Ja.
Marco Schreil als Host fand ich überraschend gut eigentlich, weil ich habe ihn das nicht mehr so lang, also ich habe ihn so lange eigentlich nicht mehr gesehen. Der macht dann nur noch Sachen im WDR, glaube ich.
Genau.
Und ja, ich kenne ihn halt vor allem von damals DSDS und da fand ich den immer nicht gut. Also er hat mich irgendwie genervt mit seiner Art. Aber hier finde ich den eigentlich, echt überraschend gut. Ich weiß auch nicht. Er wirkt gut vorbereitet, er sagt seine Sachen flüssig und spricht auch relativ langsam und so. Das ist jetzt alles sehr unaufgeregt, würde ich mal sagen. Also es geht wirklich nicht so auf Krawall, wie man es vielleicht vermuten könnte.
Ja. Es gibt auch keine Schattenwand oder sowas.
Es gibt leider keine Schattenwand, es gibt keine Vaterschaftstest, genau. Also das habe ich alles schon ausgeschlossen. Also ich glaube auch nicht mehr, dass es passiert. Außer Natascha Ochsenknecht wird irgendwie nochmal schwanger und stellt sich zur Verfügung. Ich weiß auch nicht, keine Ahnung. So, die letzte Show, die auch noch Premiere gefeiert hat in der Woche, war dann eben Henslers Countdown. Das läuft dann von 17 Uhr bis 17.30 Uhr, also eine halbe Stunde nur lang, die anderen beiden sind alle eine Stunde lang. Und ich fand fast, dass das die beste von den dreien ist. Muss aber natürlich auch sagen, dass ich für Kochshows natürlich immer ein Herz habe.
Und, ja, ich auch.
Und hast du damals die Topfgeldjäger geschaut, immer im ZDF?
Ja, das habe ich immer geguckt, wenn ich von der Schule kam früher.
Genau, ich auch. Und da war ja Hensler auch der Moderator eine Zeit lang.
Genau,
das war dann später auch noch Alexander Herrmann. Aber ich glaube einfach wirklich, dass Hensler wieder Bock hatte, das Gleiche zu machen, weil er macht exakt das Gleiche. Also es ist wirklich, es ist wirklich das gleiche Format eigentlich. Es gibt Leute, die gegeneinander antreten. Ich glaube, damals waren es ja, glaube ich, Paare, die gegeneinander angetreten sind.
Ja, genau.
Hier sind es einzelne Personen, das ist vielleicht ein Unterschied. Aber ansonsten ist es genau dieser Mix aus Kochshow und Spielshow, der genau schon bei den Topfgeldjägern auch so war. Es wird in Echtzeit gefilmt, das heißt 25 Minuten kochen die und dann gibt es 5 Minuten noch am Ende Bewertung. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gab es auch keine Werbung in dieser halben Stunde. Also auch irgendwie erwähnenswert. Ich fand es echt gut. Also es ist ordentlich Zug drin. Also Hensler muss man natürlich, ich mag den auch nicht wahnsinnig gerne, aber er passt halt in diese Shows gut rein, weil er halt Action machen kann für eine halbe Stunde lang. Also es ist einem nicht langweilig, sage ich mal.
Genau.
Es geht dann um 2.500 Euro. Immer drei treten gegeneinander an und der Gewinner oder die Gewinnerin bleibt für die nächste Show dann immer noch in der Show sozusagen. Also die hat dann in der nächsten Sendung nochmal die Chance.
Ja.
Und es gibt halt wirklich Spielereien, die für eine Kochshow untypisch sind, weil es, also in den drei Shows, die ich gesehen habe, war es dann irgendwie nie so, dass am Ende wirklich ein tolles Essen dabei rausgekommen ist, weil es halt wirklich teilweise krasse Handicaps gibt, mit denen die Köchinnen und Köche umgehen müssen, wie zum Beispiel, dass dann irgendwie nur mit einer Hand gekocht werden kann oder dass die ganze Zeit über so Kochhandschuhe tragen müssen, also diese Backhandschuhe.
Ja.
Es gibt auch eine Freeze-Karte. Das zieht dann irgendwie demjenigen, der die Karte zieht, einen gewissen Geldbetrag ab. Und dann muss aber einer der anderen Köche, für den sich entschieden wird, der muss dann irgendwie 2-3 Minuten oder so, darf nichts machen quasi. Der muss einfach von der Küchenplatte zurücktreten und muss dann einfach zuschauen, wie alles, wie seine Sachen irgendwie, also wie auch der Strom ausgestellt wird und so. Also ist dann schon, finde ich, für 25 Minuten, wenn da 3 Minuten irgendwie nichts geht bei dir, ist halt schon, finde ich, einen ganz guten Joker so. Also es ist ganz gut. Also vielleicht bin ich auch irgendwie zahm geworden, aber ich kann jetzt da nicht so viel kritisieren, ehrlich gesagt. Marco Schreil und Henslers Countdown finde ich jetzt so für die erste Woche ganz, ganz in Ordnung alles. Naja, wie gesagt, so viel zu Henslers Countdown, zu Marco Schreil und zu Kitsch oder Kasse. Jetzt wollte ich noch ganz kurz aber mit dir trotzdem noch über Big Brother sprechen, weil wir haben ein paar Folgen schon gesehen. Nächste Woche vertiefen wir das Ganze, da spreche ich mit meinem Gast dann ausführlich drüber. Aber nur mal kurz der erste Eindruck. Wie hast du es bisher wahrgenommen, die Montagsshow und die Tageszusammenfassung?
Also die Montagsshow, das war ja die Live-Show, also der Live-Einzug. Ja, der war wie erwartet sehr langwierig. Und Jochen Schropp. Und es war, keine Ahnung, ich habe wirklich nichts anderes eigentlich für diese erste Sendung erwartet. Ich fand es ein bisschen unnötig, dass die Leute, die dort einziehen, erst auf diese Couch gesetzt wurden mit Jochen Schropp und über sich gesprochen haben und schon ein bisschen was über sich erzählt haben. Und dann so 10 Minuten später wurde dann nochmal so ein Film über die gezeigt. Also wozu? Ja. So, ich habe doch gerade schon, ich will auch gar nicht so viel über euch erfahren, weil ihr seid ja jetzt 100 Tage durch drin, vielleicht, wenn es gut läuft. Und dann, weißt du, dann erfährt man ja sowieso total viel über die. Ich muss mir jetzt nicht angucken, dass die eine da Hühner geschlachtet hat in Thailand oder wo sie war. Also, keine Ahnung. Das war ein bisschen unnötig. Ja, und die normalen Ausgaben fand ich bis jetzt eigentlich ganz okay. Also wirklich wie früher halt die Sendung so.
Ja, bisher ist es auch noch nichts Aufregendes passiert, würde ich mal sagen. Nö. Also es geht vor allem bisher um die Hühner. Also die Tatsache, dass da Hühner sind, das finden viele ganz toll. Und es war auch der Grund, warum die meisten, also haben sie angegeben, dass sie da die meisten deshalb in dieses Blockhaus gehen, also in dieses analoge Zuhause, wo es eben keine Videomonitore gibt und so.
Ja.
Und eben nicht diese tägliche Bewertung irgendwie ansteht.
Ja.
Wobei man auch sagen muss, das ist ja ganz klar kalkuliert von den meisten, dass man natürlich irgendwie Sympathien haben will, wenn man in das vermeintlich schlechtere Haus geht, obwohl man ja schon gesehen hat, dass dieses Haus jetzt auch nicht unbedingt so richtig desaströs aussieht. Also das ist jetzt auch nicht so eine große Aufgabe, da zu überleben irgendwie.
Ja, das stimmt.
Naja, aber muss ja auch nicht sein. Ich finde es ja ganz gut, wenn eben nicht immer mit diesem die haben nichts, die haben alles gespielt wird, sondern dass man hier diese Analog-Digital-Trennung finde ich schon ganz gut eigentlich.
Ja, ich fand es auch ganz gut, dass, also ich hatte auch ein bisschen Angst, dass es wieder so auf extrem gemacht wird, dass eine Gruppe halt wieder so wirklich gar nichts hat und irgendwo in irgendeinem Loch lebt. Das war nicht schon ganz gut gelöst, aber ich weiß bis jetzt noch nicht so richtig, was ich von diesem Bewertungsdings halten soll. Weil, ich weiß nicht, bis jetzt war ja immer die Idee hinter Big Brother, jedenfalls bei den alten Staffeln, dass die dort halt abgeschieden sind, so, ne? Und irgendwie keinen Einfluss von draußen bekommen oder halt vor allem auch kein Feedback. Und das passiert ja jetzt durch diese Kommentare und die Bewertung. Ja. Und dadurch, weiß nicht, ich kann mir halt vorstellen, dass jemand dann extra sich vielleicht anders benimmt, wenn er jetzt irgendwie 5 Tage lang nur 2,2 Sterne bekommt. Ja, mal sehen.
Ich glaube, das haben die auch schon auf dem Plan, weil sie sagen ja, es ist wieder endlich ein Sozialexperiment und jetzt halt mit diesem Dreh irgendwie, dass man jetzt schaut, wie verhalten sich Menschen, wenn sie dauernd bewertet werden. Ich habe ja schon auch gesagt, ich fände es besser, wenn das die Bewohner unter sich bewertet hätten.
Also ja, genau.
Zum Beispiel bei The Circle gemacht wurde.
Ja.
Wenn das anonym immer als Wertung sozusagen im Haus rumschwirrt sozusagen, dann glaube ich, wäre das eher ein Problem für die Bewohner, als wenn das irgendwelche anonymen Typen machen. Klar, es ist auch nicht schön, wenn man da irgendwie beleidigt wird, aber bisher sind es ja auch nicht wirklich beleidigende Kommentare, oder? Das ist ja meistens wirklich eine Kritik, die, glaube ich, irgendwie absolut nachvollziehbar ist, teilweise auch.
Ja, so. Aber manches ist halt auch so sehr oberflächlich gehalten. Ja. Also, keine Ahnung, wenn da steht, ist mir unsympathisch und der bringt es bestimmt nicht weit, dann denke ich mir so, ja, keine Ahnung, was soll ich jetzt davon halten, wenn ich das lesen würde? Also, weiß nicht, es ist so ein bisschen, weiß nicht, ob man das unbedingt gebraucht hätte, aber naja, es ist ja erst der Anfang.
Es ist erst der Anfang und mal gucken, wie diese Montagshows weiter werden. Im Prinzip fand ich, waren die jetzt eigentlich eine Ausgabe von Promi BB. Das war eigentlich exakt das gleiche Studio, gleiche Rahmen, so, gleicher Moderator. Es hat sich eigentlich genau gleich angefühlt. So. Auch so ein Spiel, was typisch Promi BB war, wieder.
Ja, dieses Spiel war auch totaler Quatsch.
Vor allem es ging doch nur 10 Minuten Sekunden. Und dann geht's gleich wieder aus dem Haus raus. Ja. Also warum ziehen die überhaupt ein?
Ja, das habe ich auch nicht verstanden.
Wir werden das nächste Woche ein bisschen mehr vertiefen. Dann haben wir auch ein bisschen mehr Eindrücke von den einzelnen Bewohnerinnen und Bewohnern. Mal gucken, wer da auffällt. Kurz noch aber zum Bachelor. Den hast du auch jetzt wieder geschaut. Du bist, glaube ich, wieder eingestiegen.
Ja, ich bin wieder eingestiegen. Ich wurde beeinflusst, auch von außen.
Okay.
Ja, ich habe halt so viel Schlechtes dann plötzlich über den gelesen. Ich habe ja nur die erste Folge gesehen. Und dann dachte ich so, irgendwie unterhält mich das nicht mehr so sehr, ich weiß nicht. Es war so ein bisschen ausgelutscht alles. Und dann nach der vorletzten Folge sind aber so viele irgendwie ausgeflippt und meinten, das ist der schlimmste Bachelor, den es jemals gab. Ich dachte so, was ist denn passiert? Was habe ich verpasst? Und daraufhin habe ich mir dann die neueste Folge angesehen.
Warum ist er denn so schlimm?
Ja, ich glaube, der Auslöser war halt wirklich diese Situation, dass er die Linda halt quasi rausgeworfen hat, weil sie nicht so wirklich Bock hatte, ihn zu küssen. Und wie er eben auch da mit ihr umgegangen ist, von wegen, ja, ich wollte jetzt nochmal fragen, wie stehst du zu küssen? Ja. Das war auch einfach alles nur unangenehm, dieses ganze Verhalten von ihm. Ja.
Wir haben ja gesagt, wir schauen nochmal rein, wenn was passiert. Und ich glaube, es ist was passiert. Also, wo ich noch drüber gesprochen habe hier mit Anni, dann, da war noch die Situation, dass ich gesagt habe, ich fand den eigentlich ganz gut so, finde ihn ganz sympathisch und so, finde ich ein bisschen untypisch so, im Gegensatz zu den anderen Bachelors. ja, muss ich jetzt ein bisschen revidieren, weil, also ich finde ihn immer noch sehr unterhaltsam auf eine Art, weil sowas hatten wir jetzt auch in dem Maße, glaube ich, auch noch nie, dass jemand mit so vielen rummacht. Ich glaube, das ist schon ein neuer Rekord.
Also ich glaube, also der legt es ja wirklich darauf an. Ja. So, du merkst es ja total mit allen, mit denen er sich trifft, dass er dann, ich habe auch das Gefühl, die unterhalten sich doch über nichts, oder?
Also das ist ja generell ein Problem.
Ja, ja, das generell, wieder, aber ich fand jetzt bei dem letzten Jahr.
Was erwartest du von
einem
Mann eigentlich? Oder was ist eigentlich deine Vorstellung von einer Beziehung?
Ja, oder was ist so das Wichtigste in deinem Leben? Ja. Und alle sagen dann, ja, also Familie und Freunde sind echt, oh mein Gott, das ist so eine Treue und ich will auch irgendwann eine Familie. So, ich denke mir so, ja, ihr seid nichts Besonderes.
Ja, ich erwarte eigentlich nur, dass meine Partnerin immer neben mir steht und immer mich unterstützt und so.
Ja, das ist auch und mir Sicherheit gibt. Ja,
genau. Naja, nur kurz nochmal hier als Einordnung. Ich finde ihn nicht mehr, aus objektiven Gesichtspunkten, nicht mehr so sympathisch, würde ich sagen, aber ich finde ihn immer noch sehr unterhaltsam und finde die Bachelor-Staffel ziemlich gut. Also wir hatten auch diese Hexensache und so, das ist immer noch eine Sache, für die ich immer noch sehr brenne und ich hoffe immer noch, dass wir die Hexe nochmal sehen.
Ja, spätestens beim Wiedersehen, oder? Kommt das, also wird es wieder?
Ja, ich hoffe, dass eins gibt und ich hoffe, dass sie auch zu Bachelor in Paradise dann gehen darf.
Ja,
oder sich hinzaubert.
Ja, ich denke schon, so eine Kandidaten, die kommen immer noch mal irgendwo vor.
Denke ich auch. Zwei Kandidaten, die auch immer wieder vorkommen, sind Laura und der Wendler. Und da war ja schon bekannt, dass es diese Doku-Soap oder Doku-Serie gibt bei TV Now. Laura und der Wendler total verliebt in Amerika, so heißt sie offiziell.
Oh Gott.
Und die beginnt ja schon bald. Jetzt ist aber auch bekannt, dass es diese Doku-Soap auch im linearen Fernsehen gibt. Und da bin ich sehr dankbar darüber, weil ich ja nach wie vor kein TV Now habe.
Das finde ich echt, finde ich verwirrend. Warum hast du kein TV Now? Du guckst doch alles.
Ja, aber ich gucke immer alles noch so in dem Fenster, zum Beispiel damals bei Survivor. Ich habe wirklich alles noch in dem Fenster geschaut, wo ich alles noch gratis schauen kann. Ich habe es bisher noch nie nötig gehabt, dass ich es schauen muss.
Ja, okay.
Und jetzt läuft aber auch diese Doku-Soap eben im linearen Fernsehen und zwar in der Nacht von Freitag auf Samstag, den 29.02. Da geht es dann irgendwie los. Und es ist auch schon ein bisschen bekannt, was so alles gezeigt wird. Also es geht wohl darum, dass sie sich jetzt wieder ein neues Haus bauen. Also ich verstehe immer
noch nicht. What?
Okay. Ja, damals bei Goodbye Deutschland haben die ein neues Haus gerade sich gesucht.
Genau, ja.
Und jetzt bauen sie aber eins, aber gleichzeitig ist der Wendler pleite. Ich check das nicht mehr.
Ich verstehe das auch überhaupt nicht. Vor allem war er ja eigentlich auch derjenige mit diesen riesigen Schulden.
Ja.
Die, mit denen ja jetzt Claudia irgendwie klarkommen muss. Und also, weiß ich nicht, an der Stelle würde ich, glaube ich, auch ausrasten.
Ja, ich weiß auch nicht. Also, vielleicht wird das ja auch zum Thema gemacht, dass wir Claudia Norberg da auch nochmal irgendwie sehen. Aber es klingt jetzt erstmal danach, dass die sich jetzt ein eigenes Haus bauen und dass die dabei begleitet werden. Außerdem sollen Lauras Eltern zum ersten Mal in den USA sein. Und das soll wohl auch eine Sache sein, die da vorkommen soll.
Okay.
Ja, sind wir mal gespannt, oder?
Das also gut. Ist ja auch gut angesetzt dann, weil am 21. geht auch Let's Dance los, ne?
Genau, und ich denke mal, dass das auch sehr stark damit zu tun hat. Also ich glaube, dann kommt eben Let's Dance, kommt ja auch freitags, glaube ich. Dann kommt das Nachtjournal und dann geht es, glaube ich, gleich weiter mit Laura und der Wendler total verliebt in Amerika.
Oh Gott.
Ja. Es gibt aber auch noch News vom ESC. Da sind wir in den letzten Wochen ja immer wieder ein bisschen dabei gewesen, darüber zu berichten. Und zwar ist jetzt dieser neue Auswahlprozess bekannt.
Ja.
Und der neue Auswahlprozess ist so oder stellt sich so dar, dass der im Prinzip schon seit Monaten im Hintergrund abläuft. Also es wurde schon ausgewählt. So habe ich das jetzt verstanden.
Ja, ja. Also ich habe gelesen, dass es eine Frau sein soll. So Peter Urban hat irgendwelche Andeutungen gemacht, dass es eine Frau sein wird. Und die steht jetzt auch schon fest. Aber es gibt noch keinen Namen, der veröffentlicht wurde oder sowas.
Genau. Also es wurde anscheinend so ausgewählt, dass es diese Eurovisionsjury gibt mit 100 Menschen aus ganz Deutschland, die irgendwie Experten oder Expertinnen sind in dem Bereich. Also die, ich nehme an, irgendwelche Twitterer, die nichts anderes zu tun haben, als ständig diese Vorauswahl.
Ja, aber ganz ehrlich, ich hätte lieber da irgendwelche Twitter-Menschen in der Jury als Nikos Santos oder so.
Muss ich auch sagen, ja. Gerade in meiner Timeline habe ich da einige, die sich da schon irgendwie seit Monaten mit der schwedischen Auswahl beschäftigen und so. Und wer könnte es sein in Italien dieses Jahr? Ist es wieder der gleiche Liedermacher wie 2003 und so? Das ist ja wirklich ein Feld, mit dem sich viele sehr krass beschäftigen. Also diese 100 Menschen gibt es und dann gibt es aber auch noch eine internationale Expertenjury mit 20 Profis, die in einem mehrstufigen Verfahren sowohl Künstlerinnen als auch den Song bewerten. Also zwei Jurys sozusagen, und am Ende ist dann anscheinend eine Sängerin rausgekommen, die jetzt eben schon feststeht und die wir dann am 27. Februar um 21.30 Uhr zu sehen bekommen. Bei One gibt es dann eben diese Show, diese Vorauswahlshow, wo eine Dreiviertelstunde lang anscheinend dann gesungen wird oder der Song wird auf jeden Fall vorgestellt. Hm. Ich weiß es nicht, was da genau passiert.
Über 10 Mal hintereinander.
Ich weiß auch nicht, 3/4 Stunde, also das klang ja erstmal kurz, aber jetzt, dadurch, dass wir wissen, okay, wir wissen schon, wer es ist, was machen die dann eine 3/4 Stunde?
Na gut, vielleicht zeigen die dann trotzdem nochmal so ein bisschen was vom Auswahlprozess, weißt du?
Durchaus möglich.
Dass das auch so ein bisschen rückblickend irgendwie aufgedröselt wird, weil jetzt ist es ja total undurchsichtig, also ja. Sonst könnte man ja da das ein bisschen mitverfolgen und mitstimmen, aber jetzt ist es so, ja, hier, das ist diejenige.
Ja, ich bin ja überrascht, dass wir noch nicht viel mehr davon gehört haben, von diesem Auswahlprozess, weil anscheinend sollen 600 Künstlerinnen und Künstler mitgemacht haben an diesem Vorauswahl.
Krass.
Vorauswahlsding.
Ja.
Ja. Wer es anscheinend nicht wird, ist Alexander Klavs, weil der moderiert die DSDS-Motto-Shows. Das ist jetzt auch klar. Wir beide schauen, glaube ich, kein DSDS mehr, aber auch gut zu wissen, dass jetzt der nächste Ex-DSDS-Sieger oder Teilnehmer eingebunden wird jetzt auch in die Show. Also ich glaube, Juliette Schoppmann macht ja schon, glaube ich, diese
Vocal-Coach.
Genau, Vocal-Coach, ne? Prince Damien ja auch. Menderes macht ja diese Wiedersehensshow, was wir schon mal besprochen hatten hier.
Da musste ich so lachen, als du das im Podcast erzählt hast, weil das kam so überraschend. Ich dachte irgendwie, keine Ahnung, dass es halt auch einfach Oliver Geissen macht. Aber was Menderes, kann der moderieren?
Ja, ich weiß nicht, kann Alexander Klaas moderieren? Konnte damals Raul Richter moderieren? Der hat ja auch mal die DSDS-Motto-Shows gemacht, das darf man ja nicht vergessen.
Ah ja, stimmt. Ja, das war auch nicht so gut. Aber Alexander Klaas, der hat ja wenigstens viel Bühnenerfahrung und so, hat auch ein... wie sagt man, eine Ausstrahlung. Menderes könnte noch ein bisschen dran arbeiten.
Naja, immerhin Dschungelkönig. Aber Alexander Klavs war ja, glaube ich, auch schon mal in so einer Soap, glaube ich auch, Schauspieler, oder? War der nicht irgendwie
Alexander
mal?
Klavs?
Ich glaube schon, ich weiß aber nicht ganz
weiß
genau.
Weiß ich gerade nicht, keine Ahnung.
Naja.
Ich glaube, war der nicht einfach nur Tarzan und
ich glaube, ich habe irgendwie vor mir irgendwie das Bild, dass der irgendwie schon mal in irgendeiner Soap irgendwie mitgespielt hat für eine gewisse Zeit. Aber ich weiß es nicht ganz genau. Keine Ahnung.
Okay.
So, hast du Lust, kurz was zwischendrin zu spielen? Denn wir müssen danach noch natürlich über BoJack sprechen. Haben wir noch ein bisschen was zu tun. Deswegen spielen wir ganz kurz eine Runde von What's Wrong. Endlich wieder das beliebte Sendungsrate-Quiz. Du musst wieder den Irrläufer finden.
Ja.
einer von drei Sendungskonzepten ist falsch, ist erfunden von mir. Und ich lese dir jetzt nacheinander vor und ich sage dir auch immer dazu, für welche Plattform oder für welchen Sender diese Sendung konzipiert ist und für welchen die dann irgendwann an den Start gehen wird oder halt nicht.
Ja.
So. Also, What's Wrong? Es geht los mit Der Herr der Dinge, Herbies Schrottplatz.
Oh Gott.
Und es wird produziert für TV Now.
Ja.
So. In und um Bochum kennt ihn jeder, oder kurz Herbert Herbie Ollert. Ist ein echtes Ruhrpott-Original. Denn es gibt kaum jemanden, der noch nie auf ihn angewiesen war. Der Grund, der 57-Jährige besitzt einen der größten Schrottplätze des Landes. In Der Herr der Dinge, Herbies Schrottplatz, tauchen wir ein in den stressigen Alltag des Schrott-Allrounders. Herbie deponiert nicht nur alte Schrottlauben, er hat auch Autotuner und sonstige Benzin-Junkies unter seinen Kunden. Suchen diese Einzelteile für ihre Karossen, begibt sich Herbie auf seinem 8 Hektar großen Gelände auf die Suche und findet meist binnen Minuten, was sich seine Kunden wünschen. TV Now begleitet den Herr der Dinge bei seiner täglichen Arbeit, bei der Zusammenarbeit mit Abschleppunternehmen und bei seinen kuriosen Aufträgen.
Okay. Ja, also klingt eigentlich ganz plausibel.
Okay.
Also, ich finde, das klingt halt wirklich wie so eine Vox-Sendung. Also TV Now würde ja dann auch passen.
Würde auch passen, ja. Vielleicht hast du mehr Zweifel bei der nächsten Show. Und zwar, hier bin ich mir bei der Aussprache auch ein bisschen unsicher. Und zwar steht hier M.O.M. Also vielleicht auch Mom einfach.
Ja.
Mom, Milf oder Missy?
Was? Hoffentlich hast du dir das ausgedacht.
Mal gucken. Also Join steht hier dahinter. Also wieder eine digitale Plattform. Also die Beschreibung. Ein Mann Mitte 50 datet eine Frau Anfang 20. Kein Aufreger. Doch was, wenn sich eine reifere Frau einen jungen Boy schnappt? Wirken Erfahrung und Geld anziehend oder doch die jugendliche Unbekümmertheit und der knackige Körper? Welche Attribute zählen wirklich bei der Partnerwahl? Spielt Alter beim Verlieben eine Rolle? So funktioniert das Dating-Experiment. Ein 57-jähriger Senior und ein 28-jähriger Junior aus komplett unterschiedlichen Lebenswelten machen sich auf die Suche nach ihrer persönlichen Traumfrau. Gemeinsam mit 14 starken Single-Ladies zwischen 24 und 46 Jahren begeben sich auf in das Abenteuer ihres Lebens. Kann die erfahrene MILF beim jungen Hottie punkten oder fühlt er sich zu einer der sexy Missies hingezogen? Wird für die Ladies der Senior interessanter, weil er ein charismatischer und erfolgreicher Geschäftsmann ist? Der Clou: bei der Suche nach der großen Liebe ist jede Alterskonstellation erlaubt. Mom, MILF oder Missy zeigt, was passiert, wenn sich unterschiedliche Generationen daten.
Okay, ja, das klingt auf jeden Fall super fragwürdig, aber naja, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass du dir das ausgedacht hast, weil das wäre schon sehr, okay, wahrscheinlich warst du es dann doch.
Klingt sehr ausgeklügelt. Mal gucken.
Ja, weiß ich nicht, irgendwie, also das macht doch irgendwie gar keinen Sinn. Im Endeffekt entscheidet man sich doch einfach je nach Charakter oder nicht. So, ob denn jetzt der Wendler und Laura da mitmachen würden.
Wollte ich auch gerade sagen, das perfekte Format eigentlich. Wenn es dann mit der Laura zu Ende ist. Aber ja, MILF oder Missy ist die Frage. Das ist.
Gott.
Das ist die Frage der Fragen. Ich habe ja noch ein Format für dich. Ja. Und zwar heißt das: Wer schläft, verliert und wird produziert von Pro7.
Okay.
Diese neue Show bereitet schlaflose Nächte. Garantiert. In Wer schläft, verliert wollen 6 Prominente beweisen, dass sie richtig aufgeweckt sind. Dazu wagen sie einen extremen Test. Bevor sie in der Live-Show in Geschicklichkeits- und Aufmerksamkeitsspielen gegeneinander antreten, dürfen sie 60 lange Stunden nicht schlafen. Das wird genauestens überwacht. Der Zuschauer ist via Livestream Zeuge. Samstags heißt es dann, wer gleitet vorzeitig in das Land der Träume? Wer schafft es, am meisten Challenges für sich zu entscheiden? Oder schläft gar ein prominenter Spieler während einer Herausforderung live ein? Es gilt, hier gewinnt, wer am längsten wach ist. Tore Schöllermann moderiert die Live-Show. Als Schlafexperte steht ihm Professor Dr. Med Ingo Vietze zur Seite.
Okay. Ja, also ja. Ich würde das ProSieben schon zutrauen, wieder so eine neue Spielshow auf die Beine zu stellen. Mit Tore Schöllermann natürlich. Wem sonst?
Ja, wer sonst?
Ja. Ja, aber ich weiß jetzt nicht, ob man das unbedingt sehen will. Also nur weil die, halt nicht geschlafen haben. Ich weiß jetzt nicht, ob das die Leute so an die Bildschirme kriegt.
Auf jeden Fall nicht Tina York einladen, glaube ich, das ist die schon der beste
Obwohl, die könnte schlafen, aber sieht trotzdem aus, als hätte sie offene Augen. Also eigentlich ist sie voll die gute Teilnehmerin.
Eigentlich schon, ja.
Okay.
Ja, also nochmal kurzer Durchlauf nochmal. Ja. Der Herr der Dinge, Herbie Schrottplatz für TV Now, Mom, MILF oder Missy für Join und Wer schläft, verliert von Pro7.
Okay. Also, ich finde die erste Sendung, ich finde, die klingt schon sehr realistisch irgendwie, weil gerade dieses ganze Krempel, Trödel, Schrottzeug ist ja auch sehr beliebt so. Ich glaube, das gucken sich auch viele Leute an. Ich kenne Herbie nicht.
Kommst du nicht aus der Gegend um Bochum?
Nee, überhaupt gar nicht. Ja, den gibt's bestimmt. Ich weiß nicht, das klang irgendwie wie eine Person, die da wirklich irgendwie bekannt ist und halt auch so eine Sendung machen würde. Ja, ich glaube, das wird wirklich irgendwann kommen.
Okay.
Und, weiß ich nicht. Also die Beschreibung für diese MILF-Sendung, die war schon sehr detailliert irgendwie.
Ja. Aber es wäre auch eine gute, also es ist eine gute Sendung, also ein gutes Konzept eigentlich.
Ja, ich meine, also generell so Dating-Zeug geht ja auch immer. Ja. Und das dann irgendwie mit diesem Twist zu machen, beziehungsweise mit so einem Thema, wo sich ja auch irgendwie viele, ja, die Meinung so auseinandergehen, mit Altersunterschied und sowas. Und jetzt auch mit Wendler und Laura. Ich habe das Gefühl, irgendwie spricht da jeder drüber. Es könnte schon sein. Ich weiß es nicht. Und beim letzten Mal habe ich, glaube ich, gesagt, dass es die ProSieben-Sendung gibt und dann gab es sie nicht am Ende.
Ich weiß sie nicht mehr.
Ja, ich weiß es noch. Es war ein schlimmer Moment für mich.
dramatisch.
Genau. Weiß ich nicht, würde, macht ProSieben nochmal so eine Sendung, die dann irgendwie keiner so wirklich braucht. Okay, also ich sage, die ersten beiden gibt es wirklich und die dritte hast du dir ausgedacht.
Okay, du sagst, wer schläft, verliert, ist der Titel.
Ja.
Du sagst, das ist von mir frei erfunden.
Ja.
Und ich kann dir sagen, du bist falsch.
Oh mein Gott.
Wer schläft, verliert, findet statt. Und ich hatte tatsächlich Angst, dass du das schon mitbekommen hast, weil in meiner Timeline war es ein paar Mal jetzt in den letzten Tagen.
Nee, überhaupt nicht.
Ja, wer schläft, verliert, findet statt und auch stattfinden wird, Mom, Milf oder Missy. Und tatsächlich die Sendung, die du von Anfang an ausgeschlossen hast.
Ja.
Der Herr der Dinge, Herbie Schrottplatz.
Ich glaube, also, das ist auch voll der gute Titel eigentlich.
Schon, gell?
Ja, voll.
Ja, ich habe ja immer für das Format oder für diese What's Wrong Shows habe ich immer, ich schreibe mir manchmal so Titel nur auf und dann mache ich irgendwas damit. Und hier habe ich mir aufgeschrieben, der Herr der Dinge. Und da habe ich mir auch gedacht, was kann ich damit machen irgendwie? Und dann habe ich im Prinzip fast das gleiche wie die Ludolfs halt gemacht.
Genau. Ich dachte halt, Ludolfs ist ja jetzt auch schon wieder Jahre her und irgendwie müsste mal was Neues kommen. Also pitch das doch irgendwo mal.
Mach ich. Gehe auf TV Now zu und dann schauen wir mal, was wir mit der Idee machen.
Ja. Ach Mist. Oh, verdammt. Schade. Ich werde das, glaube ich, nie gewinnen. Ja.
Nächstes Mal dann. So, das war's mit What's Wrong. Sehr gut, dann haben wir es eigentlich fast schon wieder hinter uns, die heutige Folge. Es klingt aber wie so ein Zwang für uns, aber es ist ja auch eine schöne Sache. Aber wir haben es auf jeden Fall hinter uns und jetzt steht nur noch die Frage aus, bevor wir dann über BoJack noch kurz sprechen, wo kann man dir eigentlich folgen, wenn man das will?
Man kann mir gerne auf Twitter folgen und da heiße ich @NatalieK. Und gratuliert mir zum Geburtstag.
Stimmt, das sollte man unbedingt machen. Also
ja, kommt
schreibt
vorbei.
Ihr mal und reiht euch in die Reihe der Gratulanten ein, direkt nach Anselm und nach Bastian Jotta.
Mhm.
Also kann man durchaus mal mitmachen. So, uns könnt ihr folgen auf diversen Plattformen. Snappt uns bei Snapchat, tickt uns bei TikTok, bookt uns bei Facebook und twittert uns an bei Twitter, @fernsehenfa. Hashtag Fernsehen für alle ist der Way to go. Und man kann uns auch bewerten. Rate und Review ist immer toll. Also eine 5-Sterne-Bewertung sollte man da lassen. Bei Apple Podcasts und überall, wo das möglich ist. Ihr seht das und könnt euch das genau anschauen auf ratethispodcast.com/ffa. So, jetzt sprechen wir über BoJack Horseman, die letzte Staffel. Deswegen an euch der Hinweis, jetzt werden Spoiler folgen zu der Serie. Wie gesagt, es ist die letzte Staffel. Wir werden grundsätzlich einfach kurz unsere Eindrücke, unsere Gefühle vor allem mitteilen. Deshalb könnt ihr gerne schon abschalten, wenn ihr euch das nicht angeschaut habt. Wir haben extra bisher gewartet, damit man nicht irgendwie das umschiffen muss mit Klicks und dann hin und her swipen und so weiter. Jetzt also abschalten, das war die ultimative Spoilerwarnung für BoJack Horseman. Also, wenn ihr die 6. Staffel noch nicht gesehen habt. So. Jetzt dürften alle weg sein, glaube ich. Jetzt sind wir, glaube ich, zu zweit nur noch. Ja. Ich weiß nicht, ob irgendjemand noch BoJack Horseman geschaut hat. Vor allem eben diese letzte Staffel, die jetzt auch schon seit 31. Januar draußen ist.
Mhm.
So, BoJack ist zu Ende. Und jetzt, wie war dein Gefühl, nachdem wir in die Augen von Diane und BoJack schauen, eine Minute lang oder so am Ende, als dann die letzten Credits rollen und als dann Mr. Blue, der Song, den ich mir jetzt auch schon bei Spotify überall besorgt habe.
Den würde ich auch noch suchen. Ja.
Genau.
Also ich war generell mit der Staffel und auch mit der zweiten Hälfte quasi, war ich sehr zufrieden. Also ich habe im Nachhinein auch nochmal so überlegt, manchmal hat man auch sehr hohe Erwartungen an so eine letzte Staffel. Und ich muss echt sagen, ich fand's mega gut gelöst. Also, ja, wie auch alle Geschichten quasi geendet sind. Und ich mochte auch besonders natürlich die vorletzte Folge, aber die letzte Folge fand ich auch sehr gut.
Jetzt gibt's ja auch viele, die schon die ganze Serie besprochen haben und diskutiert haben.
Mhm.
Es gibt die Meinung oder es gibt auch die Vermutung, dass die letzte Folge eventuell gar nicht Wirklichkeit sein könnte.
Ja, das habe ich auch gelesen. Sein, aber ich finde es Quatsch irgendwie.
Dass BoJack tatsächlich gestorben ist. Also er liegt ja schon im Krankenhaus und wir hören am Ende der vorletzten Folge auch diesen Pieps-Sound im Krankenhaus, wie sozusagen der Herzschlag auf Null ist. Und dann, wenn man sich die ganzen Credits anhört von der vorletzten Folge,
dann geht er wieder los.
Dann geht er wieder hoch, genau.
Genau, ja.
Glaubst du nicht dran?
Nee, glaube ich nicht. Also ich habe mir ja auch, du hast mir ja auch so ein Video geschickt zu dieser, speziell zu dieser vorletzten Folge, und da habe ich mir auch die Kommentare ein bisschen genauer durchgelesen. Und da waren die meisten Argumente eigentlich eher dagegen, also dass die letzte Folge halt wirklich real ist, in dem Sinne, dass er überlebt hat. Und ich glaube das eigentlich auch. Also wenn das wirklich nur so ein, ja, alles so eine Vorstellungssache gewesen wäre, weiß nicht, da waren so viele Details. Ich glaube echt, dass das, ja, dass er noch lebt.
Ja, um mal für die andere Seite zu argumentieren, könnte man sagen, die letzte Folge ist schon ein ziemlich klassisches Ende für eine letzte Folge. Also er bekommt ja wirklich nochmal Momente mit allen Charakteren so. Also er darf nochmal sozusagen einen Dialog haben mit allen wirklichen wichtigen Charakteren, mit Todd, mit Mr. Peanut Butter, mit Princess Carolyn und dann natürlich auch mit Diane. Könnte man sagen, dass das für einen TV-Star wie BoJack Horseman schon typisch wäre, wenn er sich sowas sozusagen in seinen letzten Momenten nochmal vorstellt, sozusagen als Anschluss an diese vorletzte Folge, wo er ja auch in seinen eigenen Gedanken ist, in so einer Parallelwelt, wo er nochmal über sein Leben nachdenkt. Aber ich glaube auch nicht, dass es hier sich um eine Scheinwelt handelt in der letzten Folge, weil ich glaube, es würde auch dann dem entgegengehen, was die Serie letztendlich aussagen will, weil
ja, genau,
gerade die vorletzte Folge ist ja eigentlich ein Wegrennen vor dem Selbstmord oder so. Das ist ja wirklich ein Thema, was da diskutiert wird, dass es auch Stimmen in BoJack gibt, die sagen, vielleicht wäre Selbstmord die richtige Alternative. Ist es nie. Und das will, glaube ich, auch die Serie aussagen. Immer wieder hat sie das ja getan, dass sie sagt, du kannst immer deine Probleme dann doch wirklich angehen. Es gibt immer die Möglichkeit, dir selbst zu helfen. Und ich glaube, auch wenn BoJack ja kein Happy End bekommt, also wirklich, kann man wirklich nicht sagen, glaube ich, dass das sein Happy End ist, dass er sich eben nicht dafür entschieden hat, dass er Selbstmord begeht.
Genau, also es ging ja eigentlich auch in allen anderen Staffeln auch darum, dass er erstens ja quasi für seine ganzen Fehler und ja wirklich auch schlimmen Dinge, die er gemacht hat, endlich mal gerade stehen muss. Das ist ja die ganze Zeit eigentlich nicht passiert. Und das wurde ja dann eigentlich in der letzten Staffel auch gelöst mit diesem Interview.
Genau.
Und dann ging es ja aber auch immer darum, dass es eben doch, also egal was du gemacht hast, ist ja trotzdem immer eine zweite Chance für dich gibt. So, du dann eben entscheiden musst, ob du die dann wahrnimmst oder eben einen anderen Weg wählst. Und deswegen finde ich schon, dass sie das gut zu Ende gebracht haben.
Genau, und sie haben auch das Problem, sind sie angegangen, dass man BoJack ja nicht belohnen sollte für alles. Und das ist ja auf jeden Fall nicht so. Wenn wir uns mal anschauen, die Beziehung zu Hollyhock, seiner Tochter, ist ja komplett in die Brüche gegangen eigentlich. Also finde ich auch sehr schön eigentlich gemacht, weil es auch realistisch wäre. Sie hat ein Detail über BoJack erfahren, wo es für sie jetzt erstmal kein Zurück gab. Und wir sehen sie dann eben auch nicht mehr in dieser letzten Folge.
Genau.
Was es auch dafür spricht,
haben ja
dass
viele
der Kontakt
auch,
einfach abgebrochen ist.
Ja, also manche haben das auch ein bisschen kritisiert, dass das so eher so ein offenes Ende war. Aber ich dachte mir halt, aber das ist ja realistisch so. Jeder muss ja auch selber entscheiden, ob man nun mit jemandem noch Kontakt hat, selbst wenn du mit dem verwandt bist. Aber wenn der halt irgendwie Dinge macht, die wirklich auch verletzend sind und auch angsteinflößend, dann musst du ja nicht unbedingt mit dem in Kontakt bleiben. Und sie hat halt diesen Weg gewählt.
Aber auch die Freundschaften zu Diane sind vorbei, auch zu Todd ist eigentlich mehr oder weniger zu Ende. Und man hatte aber nicht das Gefühl, dass das jetzt so schlecht ist oder so, sondern dass es wirklich auch eine neue Chance ist, auch für die Charaktere, für Todd.
Genau,
also eigentlich bekommen ja alle ein Happy End, außer BoJack, kann man sagen.
Ja.
Diane ist jetzt mit sich zufrieden. Es gab ja die ganze Staffel über diese Writing-Storyline, die ich ziemlich gut fand.
Ich fand die auch gut, ja.
Dass
ich mochte auch die Folge
an
total.
Memoiren schreibt und dass sie das alles in noch tiefer in eine Depression stürzt, weil sie mit ihren eigenen Dämonen sich so konfrontieren muss. Und jeder, der schon mal irgendwas selber geschrieben hat oder irgendwas anderes Kreatives gemacht hat, der kennt das irgendwie, weil er versucht, aus seinen eigenen Traumata oder schlechten Erfahrungen irgendwas zu bauen, was irgendwie wertvoll ist. Und dann schreibt sie tatsächlich dann über Mall Detective oder irgendwas total Quatsch.
So
und damit wird sie dann
so
ein letztendlich
Kinder-Jugendbuch eher, ne? Ja.
Genau. Fand ich ganz gut. Auch, wie gesagt, Todd bekommt ein Happy End. Er kommt zusammen mit einer anderen asexuellen Person, mit der er dann auch zusammenzieht. Also die führt einfach eine Beziehung.
Genau. Mit seiner Familie kommt er auch wieder in Kontakt.
Genau, auch Mr. Peanut Butter, muss man sagen, hat endlich mehr Einsicht über sich selbst. Also er sieht endlich sich selber, dass er vielleicht auch oftmals das Problem war. Und Bojack wird ja auf viele Arten dann letztendlich bestraft. Also erstens durch den ganzen Abbruch mit diesen ganzen Beziehungen, aber auch tatsächlich, dass er ja ins Gefängnis muss. Für zwar eine Sache, also das ist nicht einer seiner krassesten Vergehen, würde man sagen. Mhm. Er würde dann letztendlich, glaube ich, bestraft für den Einbruch.
Ja.
Genau. Aber ich glaube, das ist ja egal, für was er dann tatsächlich endlich mal belangt wird auch. Ja. Er wird ja nie wirklich gekriegt oder von der Polizei irgendwie bestraft. Mhm. Das ist jetzt endlich mal gut, dass er da auch mal so einen Abschluss findet, glaube ich.
Ja, das stimmt. Ich war auch die ganze Zeit in diesen Folgen so hin und her gerissen, weil eigentlich, ja, wenn man eben 6 Staffeln davon guckt, dann fühlt man ja auch irgendwie mit den ganzen Charakteren und auch mit Bojack, obwohl er ja eigentlich schon relativ kacke ist. So. Ja. Aber ich fand es dann auf jeden Fall gut, dass die das mit dem Interview noch so mit eingebracht haben. Also, dass er da eben wirklich mal, ja, gesagt bekommt, was er alles Schlimmes gemacht hat und dass die Öffentlichkeit eben auch erfährt.
Das war ja mal wieder eine gelungene Parodie sozusagen von Hollywood.
Ja, auf jeden Fall.
Weil es ja wirklich viele von solchen Promis gibt, also die eben diese ganzen Entschuldigungstouren machen und sich im Prinzip dadurch vermarkten. Also er hat ein gutes Interview, wo er einigermaßen gut wegkommt und sofort wittert er sozusagen wieder eine Chance, sich daraus irgendwie Profit zu schlagen. Also da sieht man eben, dass dass eben nicht alles komplett aufrichtig war, was er davor irgendwie gesagt hat.
Ja.
Dass er eben nicht komplett sich für alles entschuldigt und alles einsieht auch, sondern dass er halt trotzdem immer noch versucht, irgendwie da in dieser Fernsehwelt sich festzusetzen und trotzdem noch weiterzumachen, da wo er aufgehört hat.
Ja.
Generell muss man sagen, am Ende bringen sie das zu Ende, was sie gesagt haben schon, das, was sie die ganze Zeit machen, eine Dekonstruktion von im Prinzip allem, wonach die Serie auf den ersten Blick so aussieht, also eine Cartoon-Serie, die ja, wenn man uns mal die Simpsons anschaut, Family Guy und so, erstens widerspricht sie allem, was diese Serie machen, weil sie halt den Plot weitererzählen. Aber auch, es ist ja im Prinzip eine Anti-Sitcom, wenn man sagt, und das wird auch in der Serie thematisiert, weil im Piloten erzählt ja Bojack über seine Tage bei Horsing Around, dass er quasi am Ende von allen Folgen dann trotzdem immer wieder sozusagen ein Happy End bekommen hat.
Ja,
und so.
Stimmt, ja.
Genau, und da fand ich das halt wieder, vor allem auch dann in der vorletzten Folge, wo dann wieder Horsing Around thematisiert wird.
Genau.
Eine gute Klammer sozusagen, dass er jetzt hier eben kein Happy End bekommt und dass sein echtes Leben nie diese Sitcom war, zu dem er sein Leben immer machen wollte. Weil das ist ja, glaube ich, unterbewusst auch so ein Grund, warum er sich immer in diese Fernsehwelt gestürzt hat, dass er immer wieder auf dieses Happy End hingearbeitet hat. Und es muss ja alles so sein wie im Fernsehen und so weiter. Und das war auch hier ganz gut.
Genau. Wie war das bei dir, als du die vorletzte Folge geguckt hast? Also wie aufmerksam hast du diese ganzen, ja, so Verweise auf alte, ältere Folgen und die ganzen Staffeln so wahrgenommen?
Also ich muss sagen, dass ich da erstmal emotional dabei war und deswegen auf den ersten Blick gar nicht so viel mitgenommen habe, wie ich dann auch durch das Video, was ich dir auch geschickt habe. Ich kann es mal auch gerne in die Beschreibung reinpacken, dann können sich das mehrere anschauen. Ist wirklich ein sehr gutes Video, wo viele, ja, eigentlich jeder Frame nochmal analysiert wird.
Genau.
Also was ich tatsächlich natürlich aufgeschnappt habe, war, dass diese ganzen Charaktere natürlich alle durch Bojack oder wegen Bojack irgendwie ja zu Tode gekommen sind oder auf ähnliche Weise sozusagen auch oder mit ähnlichen Problemen gekämpft haben. Und natürlich auch seine Mutter und sein Vater waren ja auch da drin, die ihn ja zu dem gemacht haben, was er dann letztendlich war.
Ja.
Das fand ich ganz gut, dass das nochmal aufgearbeitet wurde. Und man muss sich ja auch vorstellen, dass Bojack ja in dieser Folge ja in seinem Kopf drin ist und deswegen alles so haben will, wie er das natürlich auch gerne haben möchte.
Ja, genau.
Und gerade in der Beziehung zu seinem Vater gibt es ja dann auch nochmal ein Zwiegespräch zwischen den beiden, wo er sagt, ja, ich habe mich in Wahrheit schon um meine Familie gekümmert und ich konnte das nie so wirklich zeigen. Aber im Endeffekt ist es halt auch nur eine Wunschvorstellung, genau wie bei seiner Mutter, die dann auch ein bisschen herzlicher dargestellt wird, als wir es sonst hatten.
Genau.
Aber ich glaube, vor allem dieser innere Monolog und dieses innere Hin und Her, Sarah Lynn wird ja da auch, kommt ja auch vor und sagt zumindest, ja, war das jetzt alles für nichts, dass ich Leute jahrzehntelang unterhalten habe oder so?
Genau.
Ist es jetzt alles nichts mehr wert? Und dann gibt es eben viele einzelne Meinungen in ihm drin, die alle verkörpert werden durch einzelne Personen aus seiner Vergangenheit. Und das fand ich sehr geschickt gemacht. Und ich mag generell ja solche internen Monologe, die dann auch dargestellt werden. Also haben wir bei ganz vielen Serien solche Episoden. Ja. Ja, fand ich schön. Wie war es bei dir, die vorletzte Folge?
Ja, ich fand es auch mega gut. Also ich habe mich schon so ein bisschen drauf eingestellt, als dann die vorletzte Folge losging. Schon als er halt an der Tür stand mit Sarah Lynn, dachte ich, alles klar, jetzt muss ich versuchen, irgendwie auf möglichst vieles zu achten. So. Ja, ich fand's, also so einiges ist mir auch während des Guckens aufgefallen, eben, dass Sarah Lynn ja wirklich durch jedes Alter geht. Also man sieht sie ja von ganz klein bis sie 30 war, glaube ich, ne? Bis sie dann eben in dem Alter war, wo sie auch verstorben ist. Und das mit dem Essen ist mir auch aufgefallen. Also, dass jeder quasi so ein bisschen das auf dem Teller stehen hatte, was er vermutlich zuletzt gegessen hat oder was auch, ja, so was mit dem Tod zu tun hatte. Und was ich auch ganz spannend fand, war ja, dass Bojacks Vater ja auch zwischen, wie hieß dieses Pferd?
Secretariat.
So, genau, dieses. Secretariat. Dass das ja so ein bisschen vermischt war irgendwie, weil das ja quasi der Pferdemann war, zu dem er damals halt aufgucken konnte, weil ja sonst niemand da war. Das fand ich auch mega gut. Ja.
Ja, und vor allem dann eben auch dieses letzte Gedicht, also nachdem auch die Episode benannt ist, dieses The View from Halfway Down, was ja eigentlich sich damit beschäftigt, dass man ja im Moment der Selbstmordgedanken oder schon eigentlich, nachdem man das entschieden hat, da ist es eben dargestellt durch den Selbstmord von Secretariat, also in der fiktiven Serie, der sie dann eine Brücke runtergestürzt hat und der beschreibt in dem Gedicht, dass man diese Zweifel dann bekommt oder diese...
dass man es auch bereut quasi.
Genau, dass man während des Sturzes, was auch viele, glaube ich, Überlebende berichten, Selbstmordversuchen, was auch in dem Video besprochen wurde, dass man eben diese Reue spürt in dem Moment, wenn man schon sich entschieden hat, jetzt Selbstmord zu begehen. Und ich glaube, vor allem ausgehend davon kann man sagen, dass die letzte Folge auf jeden Fall in Wirklichkeit sein muss, weil sonst das alles keinen Sinn mehr ergibt. Ja. Letztendlich ist es dann so, wie Diane in der letzten Folge, im letzten Gespräch sagt, wahrscheinlich in dem letzten Gespräch, was diese beiden Charaktere jemals führen werden. Sie sagt.
Meinst du echt, dass es, also
es ist klang so.
Sie zieht ja sowieso dann, oder ist ja auch weiter weggezogen. Ja. Das würde vermutlich auch dazu beitragen. Aber ja, stimmt. Also, wenn man jetzt auch mal betrachtet, wie deren Beziehung überhaupt in den anderen Staffeln so war, das war ja auch immer so, dass sie halt wirklich diejenige war, die so ein bisschen die Retterin spielen sollte, ne? Ja. Also, das ist ja jetzt auch kein gesundes Verhältnis eigentlich. Also, dass er so derjenige war, der sich halt eigentlich auf sie verlassen hat und sie das irgendwie auch sein wollte und so ein bisschen so einen Helferkomplex hatte. Also, vermutlich ist es gar nicht so schlecht, wenn die nicht mehr so viel miteinander zu tun haben.
Ja, und sie sagt auch, und das fand ich gut, was das für ein Druck für sie war oder was das für eine Situation für sie war, dass sie ja diesen letzten Anruf bekommen hat von ihm.
Ja, genau.
Was sie sich für Vorwürfe gemacht hat dadurch. Wie gesagt, letztendlich ist es dann so, sie sagt, sometimes life's a bitch and then you keep living. Also auch das ein Anzeichen dafür, dass Bojack hier weiterlebt und dass es letztendlich auch gut ist, dass sozusagen alle anderen besser wegkommen als er und dass er im Endeffekt darunter zu leiden hat, was er letztendlich getan hat und aber doch mit der Aussicht auf Rettung oder jetzt wirklich mit der Aussicht darauf, dass er endlich wirklich an sich arbeiten kann, nachdem er endlich mal bezahlen musste für seine Fehler.
Ja, ich finde, es hat halt irgendwie trotzdem auch so, also er hat halt trotzdem irgendwie ein bisschen erleichtert gewirkt, also obwohl er ja im Gefängnis war, aber er hat ja dann auch gesagt, er leitet da diese Gruppe, Theatergruppe, was ja auch seinem Job an der Hochschule oder an der Uni so ein bisschen gleich kam. Ich meine, nicht in demselben Ausmaß, aber er konnte halt dann trotzdem wenigstens etwas machen, was ihm irgendwie Freude bereitet. Und ja, und in dem Gespräch mit Princess Carolyn fand ich, kam das auch ganz, ganz gut rüber, dass er irgendwie, okay damit ist, wie es jetzt ist.
Ja, und vor allem auch mit der Tatsache, dass die ja alle wirklich jetzt auch vergeben sind. Also Princess Carolyn war ja auch immer ein Love Interest von ihm. Ist jetzt auch mit Judah zusammen, mit ihrem Assistenten da.
Und, verheiratet sogar.
Genau, und Diane natürlich auch mit Guy. Todd natürlich auch vom Markt quasi. aber letztendlich, glaube ich, können wir es so stehen lassen. Ich glaube, für uns beide eine tolle letzte Staffel.
Ja, auf jeden Fall.
Einzelne Themen wieder mal, also sehr im Detail besprochen. Das Thema Depression war ja immer eins, was Bojack Horseman die Serie begleitet hat. Nicht nur bei Bojack selber, sondern auch jetzt eben bei Diane. Aber auch das Thema letztendlich, wie gehe ich mit Depressionen um? Was ist die Lösung? Und dann eben nicht als Lösung anzusehen, dass man Selbstmord begeht, sondern eben andere Lösungen findet und stattdessen wirklich ehrlich zu sich selbst ist.
Genau. Ja, ich fand es auch mega gut. Also es ist auch wirklich eine meiner liebsten Serien, muss ich so sagen.
Ja, ich habe schon oft gesagt, für mich eine der Top 5 Serien der letzten 10 Jahre. Die beste Netflix-Eigenproduktion, ich sag's mal wieder. Und deswegen, wer jetzt immer noch dran ist, der nicht BoJack Horseman gesehen hat, was, glaube ich, 0 Personen gerade sind, aber sollte da noch jemand sein, unbedingt anschauen. Ihr seid jetzt zwar komplett gespoilert, aber who cares?
Ja, aber vielleicht geht man dann auch ein bisschen entspannter an alles ran.
auch möglich. Aber naja, ich hoffe mal, dass keiner so blöd war. Wir haben ja gewarnt davor. Naja.
Ja, stimmt.
So, jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Geburtstag. Heute, beziehungsweise morgen für uns.
Vielen Dank. Danke für die Überraschungen.
Gerne. Und danke nochmal an unseren Anselm und Anselma, also Anselm und Anselma und auch an Bastian Jotta, dass sie den Spaß mitgemacht haben. Alle zusammen.
Ja, so. mein Serien- und Trash-Herz ist erfüllt erstmal wieder für die nächsten
Wochen. Dann gibt es hier wieder eine Überraschung. Da müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Dann kann ich euch nur noch sagen, nächste Woche wird es wieder toll hier. Wir sprechen im Detail über Big Brother, also ein paar mehr Eindrücke zur bisherigen Staffel. Außerdem schauen wir uns ganz im Detail auch an die neue Netflix-Reality-Show Love is Blind, also passend zum Valentinstag, der ja heute ist. Wir haben doch gar nicht, heute ist ja Valentinstag, das gibt es ja gar nicht. So, aber nächste Woche dann eben Love is Blind. Die ersten 3 Folgen sind eben gestern schon am Donnerstag erschienen und die kommen wöchentlich, glaube ich, immer am Donnerstag raus. Das heißt, schaut euch das mal an. 3 Folgen kann man durchaus mal gucken. Also es geht darum, dass sich Paare blind kennenlernen und dann tatsächlich irgendwie heiraten, habe ich im Trailer schon gesehen. Also ganz spannend. Ich wünsche euch, oder wir wünschen euch, ich glaube, hier spreche ich auch für dich, wir wünschen euch ein erholsames Wochenende. Jetzt könnt ihr euch aber schon mal das Badewasser einlassen, schön zu Valentinstag, schön mit Rosenblättern füllen, schön eine Kerze an.
Schön als Single, weil auf Twitter sind ja auch alle Single.
Genau, macht das alle mal. Trotzdem, man kann sich auch selber mal kurz eine Rose kaufen und ein bisschen abblättern alles.
Genau.
Podcast aus, Fernseher an, deswegen geht es schon mal am besten abschalten.